Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Heute geht es uns um etwas und damit guten Morgen, worauf die Politik schon seit Jahren eigentlich setzt, wenn es um so etwas geht wie Verkehrswende oder neue Mobilität, nämlich Elektromobilität, vor allem Elektroautos. Klar, wir sind ein Autoland, versuchen trotzdem irgendwie auch international mitzuhalten und eben mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen. Ja, der Plan, der politische Plan ist, in 6 Jahren sollen hierzulande schon 15 Millionen Elektroautos fahren. Das sieht im Moment nicht so besonders realistisch aus. Wir haben gerade mal 1,4 Millionen auf den Straßen. Da müsste also noch einiges passieren. Aber es gibt eben auch viele Gründe, warum Elektroautos dann doch nicht so populär sind. Der Preis zum Beispiel, relativ teuer. Die Frage nach der Reichweite. Die Frage auch nach der Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig sind Elektroautos wirklich? Und was ist mit der staatlichen Förderung, die ja wegen der Haushaltskrise im letzten Jahr ausgelaufen ist? Viele Fragen. Auch, was ist eigentlich, wenn ich ein Elektroauto irgendwann wieder verkaufen will? Welchen Wert hat es dann? Alles Fragen, die uns beschäftigen in den nächsten 2 Stunden. Verkehrswende. Wie attraktiv sind Elektroautos? Erzählen Sie uns davon, wenn Sie selbst eins fahren. Welche Erfahrungen machen Sie? Gerade zum Beispiel mit der Ladeinfrastruktur. Darüber wird ja vieles auch Kritisches gesagt, dass es eben nicht genug Ladesäulen gibt, dass es manchmal einfach zu lange dauert, bis ein Auto aufgeladen ist. All diese Probleme haben ja Verbrennerautos nicht, was, ich sag mal, das Aufladen oder Auftanken angeht. Also, welche Erfahrungen machen Sie mit Ihrem eigenen Elektroauto? Denken Sie vielleicht darüber nach, eins zu kaufen und haben Fragen? Oder haben Sie vielleicht noch ein bisschen Geduld und wollen abwarten, ob es vielleicht doch wieder eine staatliche Förderung gibt? Wäre das Entscheidende für Sie, ein Elektroauto zu kaufen? Dann rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie können uns auch gerne über die E-Mail Fotos schicken, zum Beispiel Sie in Ihrem Elektroauto oder Sie an der Ladesäule, wäre auch schön. Also schreiben Sie uns gespräch@deutschlandfunkkultur.de, und bei uns sind 2 Menschen, die ja vermutlich fast alle Ihre Fragen beantworten können in Sachen Elektromobilität und welche Zukunft sie wirklich hat, nämlich Lisa Bohm. Sie ist Unternehmensberaterin für Elektromobilität, fährt natürlich elektrisch, ist Vorstandsmitglied bei den Electrified Women, darüber wollen wir auch unbedingt noch reden, und ist mit uns über Internetleitung verbunden. Schönen guten Morgen, Frau Bohm.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Balzer. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Eine kleine Korrektur. Ich bin nicht mehr im Vorstand der Electrified Women, aber habe den Verein mitgegründet und war die letzten 3 Jahre im Vorstand tätig. Ich bin jetzt einfach noch ehrenhaftes Mitglied.
Ja, aber Sie sind vermutlich, sage ich mal, eine wichtige Säule dieses Vereins, vermute ich mal.
Absolut, ja.
Und wie Sie auch im Vorfeld verraten haben, wollen Sie am Wochenende wieder eine kleine Ausfahrt machen. Darüber reden wir auch noch. Martin Entlein ist auch bei uns, auch über Internetleitung verbunden von der Deutschen Automobiltreuhand. Das ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltung, die sich den Automarkt anschaut, Marktforschung in Sachen Auto betreibt, schon seit, korrigieren Sie mich, seit über 90 Jahren, glaube ich sogar, Herr Entlein. Ne? Schönen guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Balzer. Vielen Dank auch für die Einladung. Richtig, seit über 90 Jahren beobachten wir den Automarkt und analysieren sehr genau das Käuferverhalten und all die Dinge, die damit zusammenhängen.
Ja, mit Ihnen wollen wir auch klären, warum es eigentlich so schwierig ist, den Markt für Elektroautos zu erweitern, warum so wenige, immer noch so wenige auf den Straßen fahren. Das wollen wir alles erfahren, wollen aber erstmal Lisa Bohm fragen tatsächlich. Okay, da bleiben wir doch einfach mal bei den Electrified Women. Das klingt ja erstmal ganz hervorragend. Was genau machen Sie da?
Ja, die Electrified Women sind ein Verein von Frauen für Frauen in der Elektromobilität. Also wir wurden auch schon von der Presse als erster Automobilclub für E-Auto-Fahrerinnen betitelt. Und das ist es letztendlich auch. Also wir wollen den Frauen in der Elektromobilität eine Plattform bieten zum Austausch, zum Organisieren von Touren, wie heute zum Beispiel die Schleswig-Holstein-Tour, die wir heute noch planen. Also ich habe mich heute hier reingeschaltet und werde danach direkt zu dieser Schleswig-Holstein-Tour dazu
stoßen. Ich erwarte nichts anderes, natürlich.
Genau, und wir sind einfach für die Frauen da, um ihre Fragen, Sorgen, Nöte loszuwerden, weil, machen wir uns nichts vor, die Elektromobilität, es geht um Autos, es ist immer noch sehr männerlastig, sag ich mal in Anführungszeichen. Und viele Frauen trauen sich auch manchmal gar nicht, eine Frage zu stellen. Oder wenn man dann in die Foren geht und eine Frage stellt und, ich sag mal, Kilowatt mit Kilowattstunde verwechselt, dann wird man gleich manchmal so ein bisschen, ich sag mal, an den Pranger gestellt, ohne dass jetzt die Frage beantwortet wird, so nach dem Motto, naja, wenn du das schon nicht verstehst, dann lass es mal lieber. Wo ich immer gedacht habe, naja, also ich habe ja früher an der Tankstelle auch nicht den Tankwart gefragt, ob er mir sagen kann, wie schnell die Einspritzgeschwindigkeit meines Verbrenners ist. Also ist immer so ein bisschen die Frage, nur weil man mal einen Wert verwechselt, ob man deswegen keine Ahnung in Anführungszeichen hat. Und von daher haben wir gesagt, ist es notwendig, diesen Verein zu haben. Und wir sind jetzt über 3 Jahre aktiv, im 4. Jahr. Und wir merken auch, dass da eine große Nachfrage ist und die Frauen einfach super dankbar sind, auch eine Electrified Women zu sein.
Mhm. Frauen haben ja, wie man immer wieder hört, ich weiß nicht, Herr Endlein, korrigieren Sie mich, wenn es nicht so ist, ein anderes Kaufverhalten, was Autos angeht und oft auch vielleicht andere Vorstellungen. Ist das so,
Frau Bohm? Ja, das kann man schon sagen.
Ich frage mal Frau Bohm erstmal nochmal kurz, gleich, Herr Endlein. Mhm.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir Frauen achten teilweise auf andere Dinge, weil wir natürlich aber auch manchmal einen anderen Fokus haben. Sei es die Care-Arbeit, also ne, Kind oder ich persönlich, ich habe auch einen Hund. Das heißt, ich achte auch beim Kauf auf ganz andere Dinge. Ich muss gucken, dass mein Hund entweder den Kofferraum oder hinten auf dem Rücksitz gut Platz hat. Und es ist manchmal auch einfach die Übersichtlichkeit. Ja, also man kennt das selber. Manchmal steigt man in ein Auto, dann ist auf einmal die A- oder die B-Säule im Weg, weil man gar nicht drüber hinweg gucken kann. Wir Frauen sind ja nicht unbedingt immer die Größten. Und dementsprechend haben wir manchmal wirklich ganz anderen Blick. Und ganz, ich sag mal, klischeehaft, manchmal zählt auch einfach das Aussehen.
Herr Endlein, ist das generell so bei Autos? Sicherlich, vermutlich unabhängig von der Frage, ob es ein Elektroauto ist oder nicht?
Ja, das ist korrekt. Man muss natürlich bedenken, dass die Autokäuferin im Schnitt erstens ein bisschen weniger Kilometer fährt als der Autokäufer und auch das Budget, das zur Verfügung steht, etwas geringer ist. Also das sind auch so ganz harte Faktoren, die hier auch eine Rolle spielen. Aber was Präferenzen betrifft, da sehen wir auch, dass Frauen zum Beispiel viel stärker bei den Befragungen, die wir zum Beispiel für unseren DAT-Report machen, dass die viel stärker auf das Thema Umweltaspekt einen Fokus legen. Also da gibt es durchaus Unterschiede, klar.
Und auch vielleicht weniger auf, ich sag mal, die Frage der Performance, wie schnell ein Auto unbedingt fahren muss und ob man damit ein bisschen rumprotzen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vor allem eine Männerdomäne ist.
Das haben wir in der Form nicht abgefragt. Das
sollten Sie vielleicht mal.
Das könnte man vielleicht vermuten, aber ich glaube auch, dass es, also wenn ich meine Frau mal als Beispiel nehme, die freut sich natürlich schon, wenn sie sehr schön an der Ampel losbeschleunigen kann. Also ich glaube schon, dass da durchaus auch der Spaßfaktor auch eine Rolle spielt. Also,
weil Sie sagen, beschleunigen an der Ampel. Die Erfahrung habe ich auch gemacht mit einem Elektroauto. Ich selber besitze keins, aber hin und wieder kann man sich ja über Carsharing-Dienste in großen Städten so ein Elektroauto mal vielleicht für ein paar Stunden oder so ausleihen. Und ich habe festgestellt, tatsächlich die Beschleunigung, da sind wir bei auch, ich sag mal, einem vielleicht sinnlichen Aspekt von Elektroautos, ist ja wirklich, also überwältigend geradezu, Lisa Bohm. Also ich glaube, wenn man sozusagen auf das Gaspedal bei einem Elektroauto geht, hat man das Gefühl, man ist in einer Rakete.
Absolut. Also auch zu dem vorrangigen Thema kann ich sagen, Frauen finden das auch in Anführungszeichen geil. Also diese Beschleunigung, das ist einfach, das macht Spaß. Und es nimmt natürlich auch so ein bisschen diesen Angstfaktor. Also ich habe selber, als ich vor 6 Jahren eingestiegen bin in die Elektromobilität, habe ich sofort gemerkt, oh, ich brauche ja gar keine Angst mehr haben und nicht mehr überlegen, überhole ich den LKW noch schnell oder schaffe ich das überhaupt? Also ne, wenn sonst die Übersetzung vom Verbrenner fehlt, ich muss noch runterschalten, dann schalte ich wieder hoch, ne, dann ist man vielleicht ein bisschen gestresst und beim E-Auto einfach aufs sogenannte Spaßpedal drücken und schon geht's los. Und dementsprechend ist das Wahnsinn. Also ich kannte das davor nur vom Motorradfahren, wo man einfach den Gashebel kurz durchdrückt und schon hat man den Porsche an der Ampel stehen gelassen. Und das kann ich mit dem Elektroauto jetzt genauso. Und das macht unheimlich Spaß. Und ich kann aus unseren Vereinstätigkeiten berichten, dass alle Frauen das genauso toll finden.
Ja, und ich auch, muss ich ehrlich sagen, auch als Mann tatsächlich. Wie ist das eigentlich zu erklären? Vielleicht habe ich ja nicht genug in Physik aufgepasst beim Abitur. Aber ist ein Elektroauto also, was zum Beispiel die Kinetik angeht, die Bewegung angeht, effektiver? Ich frage mal in die Runde.
Ja, wir reden über Drehmoment, also wie kriege ich die Leistung auf die Straße, und da sind natürlich die Art und Weise, wie der E-Motor funktioniert, bin auch kein Techniker, bin Germanist, aber die, wir haben eine ganz andere Möglichkeit, die Energie auf die Straße zu bringen. Und dadurch, dass wir quasi nicht schalten müssen, geht quasi die Geschwindigkeit hier voran ohne Unterbrechung. Also das ist das, was man dann als Spaßpedal bezeichnen kann. Ja.
Ja. Lisa Bohm, was ist noch schöner?
Genau, also die Übersetzung, ja, die Übersetzung ist direkt da.
Ja. Genau.
Ja. Ja.
Und damit kann man vielleicht auch ein bisschen genauer fahren, oder? Ein bisschen präziser sich auch bewegen.
Ja, in gewissermaßen schon. Also das Elektroauto hat ja dann auch noch den weiteren Vorteil, dass sobald man vom Gaspedal geht oder vom Spaßpedal, dass
einigen
man
irgendwie uns auf sogenannte
Ja, genau, Spaßpedal. Sehr gut. Sobald man vom Spaßpedal runtergeht, geht man ja in die sogenannte Rekuperation. Das heißt, die Bremsenergie, die vom Auto selbst dann quasi auch mit erzeugt wird, wird ja auch wieder in Energie umgewandelt. Und das ist halt das Schöne, dass man dadurch auch relativ, also schnell auch mal beschleunigen kann, überholen kann. Danach aber sofort auch, wie gesagt, sobald man den Fuß vom Spaßpedal nimmt, auch wieder die Geschwindigkeit extrem reduzieren kann. Und das ist halt das Schöne daran, dass man jetzt nicht irgendwie den LKW keine Ahnung, 130, 140 überholt und dann in den nächsten Blitzer rast, weil auf einmal nur noch 100 ist. Das kriegt man doch relativ schnell reguliert.
Also auf jeden Fall ein anderes Fahren, ein anderes Bremsen, ein anderes Gefühl auch für das Auto selbst. Ich glaube, das können viele Fahrer von Elektroautos bestätigen. Aber da sind wir schon bei einem zweiten Punkt, nämlich tatsächlich das gute alte Akku ist ja nun wirklich eines der großen Themen für Elektromobilität, gerade für Elektroautos ist. Wenn man da mal ordentlich aufs Gaspedal geht, dann sieht man das, wie es da in den roten Bereich geht und plötzlich die Prozentzahl im freien Fall sich befindet, der Anteile, wie aufgeladen ein Akku noch ist. Wie weit sind wir da eigentlich im Moment, Lisa Bohm, was die Akkureichweite angeht? Ich höre schon von Rekordwerten von 1000 Kilometern am Stück.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir dürfen nicht vergessen, die Elektromobilität ist ja noch gar nicht so alt und ist immer noch in der Entwicklung. Und da tut sich unheimlich viel gerade. Also die Hersteller von Elektroauto-Akkus sind immer daran bedacht, neue Technologien auf den Markt zu bringen. Und wenn ich mir heute das angucke, was es auf dem Markt gibt, ich habe, wie gesagt, vor 6 Jahren bin ich eingestiegen mit einem Auto mit einem 100 Kilowattstunden Akku, war damals der größte auf dem Markt und ich dachte so, boah, ich brauche viel. Ich hatte damals genauso Reichweitenangst am Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber jetzt denke ich so, ich kriege einen Akku, der ist jetzt kleiner, teilweise 70, 80 Kilowattstunden oder noch niedriger, hat aber mehr Reichweite. Also ich habe jetzt ein neueres Fahrzeug, das hat einen geringeren Akku, also eine Akkugröße, hat aber mehr Reichweite als mein altes Auto. Und dann denke ich, okay, die Effizienz steigt extrem. Also was sich da innerhalb von den 5 Jahren getan hat, ist einfach extrem. Und das wird sich auch noch weiter entwickeln. Und das ist das, was man halt auch beobachtet, wenn man jetzt gerade mal so die Blicke Richtung Autochina gelegt hat, die jetzt in den vergangenen Wochen stattgefunden hat. Dann sieht man einfach, was auch von da kommt, was die Akkutechnologie angeht. Und da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Ich glaube, dass wir auch wirklich irgendwann denjenigen abholen können, der sagt, ja, aber mit meinem Diesel schaffe ich 1000 Kilometer am Stück. Das werden wir mit der Elektromobilität auch irgendwann schaffen. Die Frage ist immer nur, will man das wirklich? Und kann man das auch vom Körperlichen her?
Hm. Vom Körperlichen her? Achso, Sie meinen, dass man dann irgendwann zu müde wird? Nach ein paar hundert Kilometern beim Fahren.
Ja, zu müde wird. Also ich sage immer so gern, ich möchte denjenigen sehen, der 1000 Kilometer durchfährt, ohne eine Biopause einzulegen. Da frage ich dann immer, welche Windel benutzen Sie denn? Also ich könnte das gar nicht. Also irgendwann tut mir der Rücken weh. Ich muss mal auf die Toilette. Ich möchte mal meine Beine ausstrecken. Ich kenne das zumindest so, wenn ich länger auf Langstrecke bin und ich fahre auch tatsächlich von Hamburg nach München und zurück und alles gar kein Problem. Aber irgendwann tun mir auch wirklich die Beine weh und dann möchte ich mich doch auch mal bewegen. Und
da muss irgendwo eine Ladesäule in der Nähe sein. Und ich glaube, die Versorgung ist, wenn man es im europäischen Vergleich sieht, also Norwegen ist natürlich immer so das große Vorbild, aber auch in Frankreich, wie ich jetzt von den Zahlen her sehe, ist es besser, auch in anderen Nachbarländern. Es wird, glaube ich, besser, aber es ist immer noch nicht so richtig gut, oder, was die Ladesäulen angeht, Herr Entlein?
Ja, das ist schon richtig, da gibt es noch Ausbaubedarf. Ich wollte aber noch kurz was zum Akku sagen, weil das, was Frau Bohm gesagt hat, ist richtig, aber es ist Fluch und Segen zugleich. Warum? Weil die Menschen, die sich hier in Deutschland mit dem Auto bewegen, und das sind ja wirklich viele, die hören das natürlich auch, dass es immer wieder Neuigkeiten gibt. Es gibt neue Akkus, es gibt vielleicht auch irgendwann mal eine Feststoffbatterie und es gibt größere Reichweiten. Und das und jetzt gibt es ja sozusagen auch keine Förderung mehr, ohne diesem Thema vorwegzugreifen. Aber die Menschen haben im Moment das Gefühl, es passiert ganz viel. Wann ist also für mich dann der richtige Zeitpunkt, auf Elektromobilität umzusteigen? Das ist die große Frage. Und wenn man das mal den Menschen sozusagen stellt, repräsentativ, so wie wir das ja auch in unseren Studien machen, dann merken wir eben, dass es durchaus schon Menschen gibt, die sagen, also wir sind dabei etwa 40% der Pkw-Halter, die sagen, ja, ich kann mir so einen Umstieg auf E-Mobilität schon vorstellen. Aber wenn man dann ein bisschen nachbohrt und sagt, ja, wann wäre denn dann so aus deiner Sicht eigentlich der richtige Zeitpunkt? Dann sagen eben doch die meisten, naja, so in vielleicht in 5 Jahren. Also wir haben ja sozusagen als Überthema dieser Hochlauf der E-Mobilität und warum der vielleicht gerade nicht so funktioniert, wie die Politik sich das vorstellt. Also wir haben diese wahnsinnigen, immer noch großen Technologiesprünge bei dieser noch jungen Elektromobilität. Und das macht die Menschen sozusagen auch, so zumindest kriegen wir das zurückgespielt. Die sagen dann, ja, jetzt lasst erstmal die Ingenieure alle das machen. Und dann, wenn der Moment kommt, dass das für mich passt, dann steige ich da ein. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich die Menschen, die diese Early Adopter, die Spaß an der Technologie haben. Lisa Bohm ist da sicherlich eine Pionierin davon und die hat schon immer, die hat sicherlich früher schon gesagt, ich habe da Spaß dran, ich versuche das jetzt einfach mal. Aber bei dem durchschnittlichen Pkw-Halter ist das noch nicht so weit.
Also wenn Sie in Fragen oder Zweifel haben, was zum Beispiel die Kosten angeht, die Reichweite, die Ladeinfrastruktur, vielleicht auch die Unterhaltskosten oder ob es zum Beispiel einfach ist, ein altes Auto umzurüsten, sowas gibt es ja auch, Liebhaber von alten Autos, die dann irgendwie einen Elektromotor einbauen wollen, dann rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich warte da, es kommen schon die ersten E-Mails, ich warte da immer noch auf eine E-Mail von jemandem, der sich in seinem Elektroauto fotografiert oder davor oder an der Ladesäule. Vielleicht klappt das ja noch. Bei uns sind Lisa Bohm, Unternehmensberaterin für Elektromobilität und Martin Entlein, Marktforscher in Sachen Auto. Und für ein Elektroauto entschieden hat sich schon Thomas Laum, der ist unterwegs in seinem Elektroauto. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Wie fühlt es sich an, das Fahren mit Ihrem Elektroauto?
Also wir haben unseren Wagen jetzt, ich glaube, seit August letzten Jahres. Das ist das erste Elektrofahrzeug, was wir geleast haben. Und wir waren vorher auch ein wenig skeptisch, meine Frau und ich. Wie wird das funktionieren? Wie ist die Reichweite? Wie steht es mit der Ladeinfrastruktur? Die Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben, sind rundum positiv, so dass wir also auch unser nächstes Fahrzeug wieder als ein Elektrofahrzeug uns anschaffen werden. Wir sind im Moment gerade auf der Fahrt. Wir sind heute Morgen in Rostock losgefahren, fahren nach Bad Zwischenahn. Das sind ungefähr 350 Kilometer. Und mein Auto sagt mir, dass ich ohne zwischenzuladen mein Ziel erreichen werde. Nur fahren wir nicht besonders schnell, so 110, 120. Wir sind beide nicht mehr im Berufsleben, sondern Pensionär bzw. Rentner und haben es deswegen auch nicht ganz so eilig. Also diese positiven Erfahrungen, die wollten wir ganz gerne mal bei Ihnen abladen.
Ja, und was so die Kosten angeht, wenn Sie es vergleichen, ich weiß nicht, ob Sie vorher einen Verbrenner hatten, vermute ich jetzt mal, wie sieht es mit den Kosten aus?
Also erstmal, wir haben eine Wallbox bei uns an unserem Haus, so dass wir eigentlich nur
laden müssen. Also eine Ladebox, die man sich zu Hause anschließen kann sozusagen, ne?
Genau so. Also ich sag mal, dass wir irgendwo an eine Ladesäule fahren und dafür zusätzlich bezahlen müssen, das geschieht dann nur bei größeren Reisen. Und die Kosten sind dann schon, ich sag mal, ungefähr doppelt so hoch, als würden wir zu Hause laden. Wenn man das mit Verbrenner vergleicht, dann liegen wir durchschnittlich, sagen wir, und zwar deutlich unter dem, was wir früher mit unserem Benziner, wir hatten keinen Diesel, sondern Benziner, verbraucht haben. Allerdings muss man eben sagen, das ist sehr stark abhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Also im Winter bei niedrigen Temperaturen ist der Verbrauch doch spürbar höher. Und selbst wenn wir zum Beispiel von Rostock mal nach Hamburg fahren und haben größeren Gegenwind, dann macht sich das in der Verbrauch spürbar bemerkbar, anders als bei dem Verbrennerfahrzeug, was wir vorher hatten.
Wenn Sie also sagen, ja, dass Sie es schon seit letztem Jahr haben, dann haben Sie die Förderung noch mitgenommen.
Wir haben die Förderung mitgenommen. Wir haben auch die Wallbox uns fördern lassen. Das hat sicherlich mit eine Rolle gespielt. In Zukunft aber, wenn wir das nächste Fahrzeug uns anschaffen, werden wir ja wahrscheinlich keine Förderung mal bekommen. Es wird uns aber nicht daran hindern, es wieder zu machen.
Ja, volle Begeisterung. Das klingt gut in meinen Ohren. Ja. Und eine praktisch, also da höre ich ja fast gar nichts mehr. Das Einzige ist tatsächlich der Leasing, sagen Sie, ne? Das heißt, also Sie haben es nicht gekauft, Sie haben es geleased, aber dennoch sind die Kosten für so ein Auto ja vermutlich höher, ne? Das ist ja immer so das Problem, was viele abhält. Dann haben Sie gesagt, nee, das leisten wir uns.
Ja, die Kosten sind höher in der Anschaffung, keine Frage. Und wir haben natürlich auch geleast, weil wir, sagen wir, nicht das Problem haben wollen, nach 3-4 Jahren den Wagen auf dem freien Markt wieder verkaufen zu müssen. Das ist uns doch ein wenig unsicher im Moment. Und so haben wir eine belastbare Kostenstruktur und wir sind bereit, eben auch dieses ein wenig mehr zu zahlen, sagen wir, für den guten Zweck, sagen wir mal, dass wir einen kleinen Beitrag leisten zu dem, was man insgesamt so als Klimawende bezeichnen muss.
Wie viel Prozent Akku haben Sie jetzt noch, während wir reden?
Also,
schauen Sie mal drauf, also, was haben wir da?
Ich habe jetzt im Moment noch 56%. Das heißt also, das Auto sagt mir, ich kann damit noch 244 Kilometer fahren.
Und das reicht, ja?
Das reicht. Also wir haben ungefähr noch 180 Kilometer bis zum Ziel. Also das müsste reichen. Und dann stelle ich mich an eine Schnellladesäule und habe innerhalb von einer halben Stunde wieder einen vollen Akku.
Das klingt doch gut. Thomas Laum, dann wünsche ich eine gute Fahrt. Viele Grüße an Ihre Beifahrerin. Fährt sie eigentlich? Wer fährt eigentlich bei Ihnen da im Moment?
Also meine Frau kann ja selber mal kurz was sagen.
Ach so. Ich kann selber was sagen. Hallo, Tag. Ich fahre häufig selbst, ja im Moment gerade nicht, aber ich fahre häufig selbst und ich fahre damit auch sehr gerne. Wobei ich sagen muss, der einzige kleine Nachteil, den ein Elektrofahrzeug
hat... Oh doch, da haben wir es doch. Es gibt einen Nachteil.
Die Autos fahren sehr schnell an. Wenn man auf dem Beifahrersitz sitzt, hat man manchmal ein bisschen seine Probleme, die Halswirbelsäule gerade zu halten. Also das, was Sie zeichnen als Spaß, wenn man selbst aktiv am Steuer ist, macht auch Spaß. Aber
also schön Beifahrer Rücksicht nehmen auf die Beifahrer oder eben kurz vorher ankündigen. Ich wünsche jedenfalls noch eine gute Fahrt und ein schönes Wochenende und viel Spaß noch mit dem Elektroauto. Danke für den Anruf. Viele Grüße.
Vielen Dank.
Danke.
Alles Gute.
Tschüss. Tschüss. Danke. Und dass der Akku hält, das ist ja auch wichtig. Aus Vaterstetten ruft Annette Rulle an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Vaterstetten bei München, vermute ich.
Ja, genau.
Ah, da haben wir es. Passt. So, Sie sind seit 9 Jahren, schreiben mir meine Kollegen hier schon, also wirklich Pionierin.
Seit 2015 fahren wir ein Elektroauto. Es ist immer noch das Gleiche. Und wir haben damals vorher einen Verbrenner gehabt und haben den 8 Jahre gefahren. Und mein Mann hat im Vorfeld eine Vollkostenrechnung gemacht und hat über 8 Jahre die Kosten verglichen, die er erwartet hat für Elektroauto und die er hatte vom Verbrenner. Und dabei ist herausgekommen, dass das Elektroauto über die Zeit 10.000 Euro günstiger ist.
Über all die Jahre jetzt gerechnet.
Ja, über 8 Jahre.
Das heißt, am Anfang schon teurer und dann wird es immer günstiger, wenn man sie will.
Genau. Und das ist ja halt auch nachhaltig, wenn man sagt, man fährt das Auto wirklich lange, dann wird ein Elektroauto, ist es halt günstiger und ist es auch vom Ökologischen her nachhaltig, wenn man sagt, okay, man fährt es lange, weil ein neues Auto kaufen ist halt immer... ist immer dann, erzeugt natürlich immer viel mehr.
In der Produktion allein schon.
In der Produktion und so und immer mehr Schadstoffe.
Was haben Sie denn in den 9 Jahren für schöne Reisen gemacht, so längere Reisen?
Ja, wir sind 2015 schon in die Bretagne gefahren mit dem Auto.
Von München aus?
Von München aus, genau. Wir haben da auch, gerade am Anfang musste man halt noch immer ein bisschen gucken, wo kann man laden. Aber wir haben total nette Erfahrungen immer gemacht in den Hotels und so, dass die uns irgendwie die Waschmaschine ausgesteckt haben, uns eine Steckdose gegeben haben und wir dann über Nacht an einer normalen Steckdose laden konnten.
Mussten Sie dann irgendwie in die Küche fahren oder irgendwo rein?
Ja, ich war mal in einer Tiefgarage und dann hat der Hotelier gesagt, wir müssen jetzt nicht waschen. Hat uns den Strom eigentlich, haben wir den immer geschenkt bekommen am Anfang. Das ist jetzt natürlich anders. Ne? Damals war es dann so, Sie müssen nichts bezahlen, aber ich möchte mal eine Probefahrt mitmachen. Ah. So, ne? Also gerade am Anfang hatten wir sehr, sehr nette Begegnungen auch immer. Und ich muss mal kurz in
das
meine
ist, Küche. Sie müssen mal kurz, Sie müssen kurz zurück.
In die Küche?
Das darf natürlich nicht passieren. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Begeisterung. Es gibt auch sozusagen, also bevor Ihr Fleisch verbrennt, aber gibt es irgendetwas? Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, in all den Jahren, da war so ein Punkt, wo das Elektroauto eben dann doch Nachteile hatte?
Wenn man so nachts unterwegs ist, also und dann irgendwie in der Nacht irgendwo laden muss und dann da eine halbe Stunde steht. Wir hatten jetzt das Problem mit dem alten Akku, dass der dieses Schnellladen nicht konnte Und wir haben uns jetzt halt nach 9 Jahren dafür entschieden, einen neuen Akku zu kaufen, weil der jetzt schnell lädt.
Aber da reden wir wirklich wahrscheinlich von ordentlich viel Geld, ne, bei so einem Akku?
Ja, klar. Ja, klar. Aber sehr viel weniger als ein neues Auto.
Ja, aber schon mehrere tausend Euro? Wie ist das? Wie viel kostet so ein Akku?
Ja, also schon deutlich mehr. Schon deutlich mehr. Also wir haben jetzt 17.000 Euro für einen neuen Akku gezahlt.
Ups. Interessante Preisliste für Akkus von Elektroautos.
Ich weiß
aber
nicht.
Aber das ist natürlich sowieso immer so eine Kostenfrage.
Aber das Auto kostet halt jetzt über 100.000, also.
Ja.
Also das muss man dann auch.
Ja, das steht in dieser Hinsicht stets im Verhältnis. Martin Endlein, vielleicht die Frage an Sie. Viele fragen sich ja gerade am Anfang, die Kosten sind so hoch, die Anschaffungskosten. Und jetzt hört man immer wieder, dass es dann im Laufe des Nutzens, also man sollte ein Elektroauto offenbar relativ lange nutzen, damit es dann einfach kostenmäßig effektiver ist?
Ja, also die Anschaffungskosten sind höher. Wir haben im letzten Jahr bei den Endverbrauchern, die sich neu ein E-Auto gekauft haben, einen Durchschnittspreis von über 50.000 Euro gehabt. Wenn sich die Endverbraucher einen Benziner gekauft haben, lagen sie bei 35.000 Euro. Also da haben wir einen deutlichen Preisunterschied. Es gibt auch viele, wir haben vorhin ja einen Hörer schon gehabt, der hat es geleast. Wir haben einen Leasinganteil über alle Marken von etwa 30%. Also das wird schon nach wie vor auch gerne gekauft, wie eben gerade auch die Hörerin aus Vaterstetten. Die hat sich das Auto gekauft, die halten die Autos auch lange. Und wenn man selber zu Hause den Komfort einer Lademöglichkeit hat, dann ist es natürlich auch günstig, das zu machen. Wir wissen aber auch, dass bei vielen Autokäufern, gerade Gebrauchtwagenkäufern, keine Möglichkeit eines Stellplatzes, keine Garage vorhanden ist. Das sind alles sogenannte Laternenparker, wie wir sie bezeichnen. Die müssen ihr Auto irgendwo parken und dann eben auch laden. Und auch das sind so...
Und die Laterne Themen, anzapfen, sowas gibt es ja auch,
die
dass Laterne aus Laternen anzapfen. Dann so...
Ja.
Dann geladen wird.
Ja. Aber das sind so Dinge, die eben auch das Thema Elektromobilität, da muss man sich um die Infrastruktur außenrum eben auch Gedanken machen. Und das ist schön, dass da die Hoteliers dann auch die Möglichkeit geben, das Auto eben tatsächlich privat da laden zu können. Aber das muss man einfach auch planen, solche Dinge. Ne? Und klar, dann ist natürlich ein großer Faktor auch, wenn man das Auto wieder verkauft. Also wenn die Dame aus Vaterstetten vorher einen Verbrenner hatte, dann hat sie den vielleicht verkauft oder dem Händler in Zahlung gegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir dann nach 9, 10 Jahren mit dem gebrauchten E-Auto? Verkaufen wir das? Geben wir das in Zahlung? Also das sind ja auch alles so Fragen. Was kriegen wir noch für diese Autos? Wir wissen, Elektroautos verlieren schneller an
Gibt
Wert.
Es da einen Gebrauchtwagenmarkt eigentlich überhaupt?
Wenn man es gibt einen kleinen Gebrauchtwagenmarkt, einen sehr kleinen noch. Wir haben ja nur 1,4 Millionen E-Autos momentan auf der Straße. 1,3 Millionen davon sind jünger als 5 Jahre. Davon die meisten noch im Besitz. Also das heißt, da kommen ab und zu schon Fahrzeuge in den Verkauf. Aber um jetzt mal die Perspektive des Händlers einzunehmen, die Autos verkaufen sich nicht so gut wie die Verbrenner. Also gebrauchte Verbrenner verkaufen sich besser als gebrauchte Elektroautos.
Aber das ist sicherlich auch so eine Erfahrungsfrage, dass man eben über Generationen hinweg mit den Verbrennern irgendwie gelebt hat, wenn man so will, und das gehörte irgendwie dazu, da einen Gebrauchtwagen zu haben. Bei Elektroautos gibt es eben offenbar immer noch auch viel Skepsis. Und was die Kosten angeht, dieser Boom, wie ist das eigentlich? Was ist Ihre Erfahrung? Wenn Sie als Unternehmensberaterin, das heißt, Sie beraten ja eher vielleicht nicht unbedingt die Privatkunden, das vielleicht auch, aber vor allem auch kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen, die müssen sehr auf die Kosten achten. Was sagen Sie denen?
Ja, da gehe ich tatsächlich so vor, wie auch die Hörerin sagte, es geht hier um die Total Cost of Ownership, also diese Gesamtkosten der Anschaffung und so. Also bei Unternehmen kommt es natürlich auch immer darauf an, haben die einen gekauften Fuhrpark oder haben die einen geleasten Fuhrpark? Also ich sag mal, die meisten Unternehmen gehen ja jetzt eher auf Leasing auch, weil die sagen, naja, wir wissen ja auch meistens nicht, die Mitarbeiter, die ein Dienstwagenprivileg haben, wie lange sind die bei uns, ja? Und dann leasen die oder würden ein Fahrzeug kaufen und dann nach einem halben Jahr sagt er, ja, tschüss. Und dann sitzen die da auf dem Auto. Deswegen ist da viel mit Leasing auch zu machen. Und bei den Leasingkonditionen muss man sagen, also gerade was bei E-Autos angeht, da gehen die Leasingkonditionen immer weiter runter. Ich habe manchmal auch schon Leasingangebote gesehen, auch teilweise zum Black Friday, wo ich dachte, oh, wie geht das denn? Also teilweise unter 100 Euro. Und wo man denkt, okay, dann stellt man sich vielleicht auch gar nicht die Frage. Und gerade für Unternehmen ist es tatsächlich dann in der Gesamtkostenbetrachtung, weil wir halt geringere Wartungs- und Servicekosten haben, doch attraktiver. Also, und was diesen Gebrauchtwagenmarkt angeht, also ich stimme Herrn Entlein zu, dass der noch relativ klein ist. Der wächst aber auch gerade, weil jetzt auch tatsächlich viele Leasing-Rückläufer kommen. Ich sehe jetzt immer mehr Angebote, die sagen, hier ein Leasing-Fahrzeug ist zurückgekommen. Entweder verkaufen die Händler das dann oder geben es nochmal ins Leasing mit einer Sonderrate. Und ich glaube, die einzige Problematik, die wir da haben oder Herausforderung ist, dass die Leute, die sich ein gebrauchtes E-Auto kaufen, einfach viel zu unsicher sind, was den Akku angeht. Also viele haben Angst, naja, wer weiß, wie der Vorbesitzer oder Vorbesitzerin den gefahren hat.
Wenn ich diesen Preis vorhin gerade gehört habe von der Anruferin aus Vaterstetten, wie viel ein neues Akku, also vielleicht ist es ein Premiumwagen, das weiß ich nicht, aber wenn ein neues Akku 17.000 Euro kostet, dafür bekommt man ja locker einen sehr guten gebrauchten Benziner, ne?
Der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis war 18.000 letztes Jahr für ein Auto.
Also natürlich haben Sie da nicht ganz Unrecht, aber ich sag mal, der Fall der Anruferin aus Vaterstetten, der ist, glaube ich, meines Erachtens eher eine Ausnahme. Also wenn die schon vor 9 Jahren eingestiegen sind, muss das wirklich ein Fahrzeug sein. Also ich vermute, es wird irgendwas Richtung Tesla vielleicht auch gewesen sein, weil die auch dementsprechende Reichweiten abgedeckt haben und so. Aber ist nur eine Vermutung. Egal aber, welches Fahrzeug es ist, wir dürfen nicht vergessen, bei der Akkutechnologie, beim Elektroauto ist es ja auch so, der Akku besteht aus mehreren Modulen, wo wieder die Zellen drin sind. Die Zellen muss man sich vorstellen wie diese AA-Batterien. Und es gibt mittlerweile Tools und auch Möglichkeiten beim TÜV oder ähnliches, sich den Akku auslesen zu lassen. Das heißt, man hat eine Garantie. Es gibt so auch sogenannte Batteriezertifikate, die man sich anfertigen lassen kann, die dann sagen, okay, wie gut ist denn die sogenannte State of Health, also die Akkugesundheit? Und dort sehen die Nutzer dann auch, also jeder Elektroauto-Akku hat eine gewisse Degradation. Das kennt man so ein bisschen vom Smartphone. Am Anfang muss man das irgendwie alle 1,5 Tage laden und irgendwann fängt man dann doch an, jeden Tag das Ding an die Steckdose zu stecken, weil man es halt ständig nutzt. Also der Akku hat irgendwann nicht mehr 100% Kapazität, sondern ein bisschen weniger. Und ich kann das aus eigener Erfahrung berichten, als ich mein Fahrzeug jetzt letztes Jahr verkauft habe, hatte ich eine Degradation von 6%. Das heißt, ich hatte nicht mehr 100%, sondern 94%, aber immer noch eine vernünftige Reichweite. Und das ist aber völlig normal. Das ist bei jedem akkubetriebenen Gerät, das ist egal, ob es das Handy ist, ob es die Ultraschallzahnbürste ist oder der Akkusauger zu Hause. Irgendwann muss man den halt einmal öfter aufladen. Das ist ein ganz normales Phänomen.
Und viele E-Mails gerade erreichen uns auch zum Thema Akku. Also ich glaube, das scheint offenbar wirklich auch ein wichtiges Thema zu sein, wenn man sich für ein Elektroauto oder ein anderes Elektrofahrzeug entscheidet. Wir haben es auch schon mal gehört bei einer Anruferin, was die Winter, oder bei einem Anrufer besser gesagt, die beiden, die uns aus dem Auto angerufen haben während der Fahrt, im Winter, also gerade bei niedrigen Temperaturen, haben Akkus offenbar ein Problem. Und da schreibt uns auch Gabriele Trillhase, mein Enkel ist 17 und muss jeden Tag 30 Kilometer in die Schule fahren. Jetzt macht er seine Fahrerlaubnis und möchte dann ein Elektroauto fahren. Ich habe Bedenken, dass die Batterie auch im Winter ausreichend ist. Er könnte das Auto nur nachts zu Hause aufladen. Vielleicht gibt es da einen Hinweis, auf was wir achten sollten. Also Akkus im Winter, wie ist da die Lage, Lisa Bohm?
Ja, es ist tatsächlich so. Also aber auch das kennt man vom Smartphone. Ich weiß, ich war im tiefsten Winter im Januar mal in Finnland. So, da hat mein Handy-Akku nach einem halben Tag auch gesagt, oh, ist mir kalt, ich habe nicht mehr die Kapazität. Das ist beim E-Auto nicht so extrem vergleichbar, aber ja, äußere Umstände haben einen Einfluss auf den E-Auto-Akku. Wenn jetzt aber die Hörerin bzw. die E-Mail-Stimme sagt, der Enkel oder Neffe könnte über Nacht laden, ist das die beste Möglichkeit, weil über Nacht steht das Auto wirklich, ich sag mal, 6 bis 8 Stunden, dann kann das Auto wirklich bis teilweise 100% laden, je nach Akkugröße, und dann reicht das auch für die 30 Kilometer hin und zurück auch vollkommen aus. Also es gibt ja auch kleinere Fahrzeuge, die eine geringere Reichweite haben, aber das ist, also da sehe ich gar kein Problem. Und was halt diese Witterungsumstände angeht, auch da kann man ein bisschen entgegenwirken. Die meisten oder eigentlich alle Fahrzeuge haben ein sogenanntes Batteriemanagementsystem. Und das sorgt dafür, dass man auch teilweise den Akku gerade im Winter quasi vorheizen kann. Also wenn man das Auto zum Beispiel auch enteist per App-Steuerung, ne? Man braucht im Prinzip nur in der App einen Punkt klicken, sagen enteisen, dann wird der Akku auch gewissermaßen mit vorgewärmt und dann ist der Verbrauch auch nicht so hoch. Das wäre so, als würde man rausgehen, den Verbrenner anstellen, warten, bis er ein bisschen warm gelaufen ist, ne, und kratzt dann die Scheiben frei und fährt dann los. Das kann man sich beim Elektroauto quasi sparen, indem man einfach die Taste drückt, sagt enteist, der Akku wird mit vorgewärmt und schon ist der Verbrauch auch nicht mehr so hoch.
Aus Wuppertal.
Da braucht man dann 1-2% vielleicht im Stand.
Also es gibt Möglichkeiten.
Das spiegelt sich dann im Verbrauch nicht mehr.
Es gibt Möglichkeiten. Dennoch bleibt es ein Problem offenbar in der Winterzeit. Aber wer weiß, vielleicht ist da auch die ingenieurstechnische Entwicklung in einigen Jahren auch schon besser. Martin Ribbe ruft uns an aus Wuppertal. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen aus Wuppertal.
Sie sind E-Autobesitzer.
Ich habe mir vor 2 Wochen eins gekauft. Ich bin also gerade voll dabei.
Und? Welche Erfahrungen machen Sie?
Ich hatte mich damals sehr darüber geärgert, dass die großen Konzerne sagen, vielleicht bauen wir in den nächsten Jahren auch mal ein kleineres Auto. Und das hat mich so geärgert, warum machen die das nicht jetzt zu unserer Verkehrswende? Da habe ich geschaut, wo gibt es ein günstiges und habe entdeckt Dacia Spring. Das ist ein kleines E-Auto und das hat mich gebraucht, 11.000 Euro gekostet. Ein Jahr alt, also ich habe noch 2 Jahre volle Garantie. Und wenn man bei eBay Kleinanzeigen schaut, da sind da bestimmt 10, 12, 15 solcher Fahrzeuge, die man für solches Geld haben kann. Das ist solide ausgestattet, das ist in Rumänien gebaut worden. Und wir nutzen das zusammen mit 6 Leuten. Ich mache das als Nachbarschaftsauto. Das steht bei mir in der Garage. Ohne Wallbox, ohne alles. Einfach eine normale Steckdose. Über Nacht wird es geladen. Und wer das dann haben will, der trägt sich in eine App ein, WeShare. Und dann kann er das benutzen und damit fahren.
Ah, und da gibt es keine Probleme. Da gibt es keinen Streit, wenn man irgendwie mal an einem schönen sonnigen Sonntag rausfahren will oder so.
Bis jetzt noch nicht. Also wir machen es.
Kloppen sich alle um das Elektroauto. Nein,
seit 10 Tagen ungefähr machen es. Was Sie vorhin gesagt haben, ein Studiogast sagte, lass die Ingenieure mal erst mal ein bisschen entwickeln. Dafür brauchen die Ingenieure auch uns, meine ich. Denn wir müssen ja das im Alltag auch probieren und ausprobieren. Und auch kleine Start-ups-Unternehmen, die sich nachher mit Aufarbeitung von Batterien oder Batteriezellen, wie Sie gerade gesagt haben, die kleinen, das muss sich ja erst entwickeln. Und dafür müssen ja auch erstmal User da sein, die was probieren. Und damals beim Smartphone, wenn wir das heute gekauft haben, wussten wir auch, im halben Jahr gibt es bessere. Und trotzdem haben wir es heute gekauft. Wir konnten dann schon ein halbes Jahr Spaß haben und dann hatten wir natürlich im halben Jahr gab es schon wieder noch bessere.
Das heißt, Sie haben sich alle in diese 11.000 Euro reingeteilt?
Ja. Ich habe es gekauft. Und wir teilen uns nur die Kosten. Ich habe keinen Gewinnmacher, sondern nur plus minus null würde dann reichen.
Ja, und man kann es aufladen, was ich ja auch bemerkenswert finde, man kann es ja wirklich tatsächlich einfach in die Steckdose stecken. Das finde ich ja bemerkenswert. Und das geht bei fast allen Elektroautos, Martin Entler, Lisa Bohm, vielleicht die Frage an Sie, einfach mit einer Verlängerungsschnur in die Küche legen und dann geht's los. Genau. Da, wo sonst vielleicht irgendwie der Wasserkocher reingesteckt war, kann man das Auto, Autokabel reinstecken?
Jein. Ja, jein. Also ich kriege da ein bisschen
Bauchschmerzen. Bei Herrn Ribbe geht's, auch in Wuppertal geht's.
Ja, natürlich geht das. Wir dürfen nur nicht vergessen, eine normale Haushaltssteckdose ist dafür eigentlich für diese Dauerlast nicht ausgelegt. Das würde so sein, als würden Sie einen Föhn bei Dauerlast in die Steckdose stecken, macht auch kein Mensch. Also das kann mal gut gehen. Lassen Sie sich von dem Elektriker einfach die Steckdose gesondert absichern, dass die halt einfach, wenn sie zu warm wird, weil das entsteht tatsächlich zwangsläufig, dass die nicht durchbrennt. Das ist das, was ich empfehle, weil ich sag mal, das Laden an der Steckdose ist eigentlich nur eine Notlösung. Auch wenn alle Autoverkäufer sagen, ja, ich habe hier ein Ladekabel, damit kann man an der Steckdose laden. Das ist der sogenannte Notfalllader. Also bitte nicht auf Dauer, beziehungsweise dann von einem Elektriker absichern lassen und dann ist das alles gar kein Problem. Aber wie gesagt, das wäre so, als würden Sie Föhn für 12 Stunden bei Dauerlast in die Steckdose stecken, dann würde die irgendwann auch durchbrennen.
Ganz wichtig ist noch die Sache mit den Apps, da möchte ich gerne noch was zu sagen. Es gibt nämlich die App Charge Map und da kann man eintragen, ich fahre heute hier in Wuppertal los, habe noch 60%, möchte nach Holland ans Meer. Und dann sagt er ganz genau, wo ich unterwegs tanke, wie viel Prozent und wie viel ich auch noch sogar am Meer ankomme. Also wenn ich dann am Meer mit 30% noch ankommen will, dann macht er mir 4, 5 Haltepunkte, sagen wir eine halbe Stunde oder vielleicht, da habe ich noch keine große Erfahrung. Aber mit den Apps, das macht richtig Spaß damit umher zu experimentieren, wo man als nächstes tanken kann.
Und ist das eigentlich alles genug abgestimmt miteinander? Also ich frage jetzt mal in die Runde, weil ich da einfach nicht genug Erfahrungen habe, was die Ladesäulen in Deutschland angeht, gerade so auf dem Land. Man kann ja da Pech haben, in eine Ladesäule sich irgendwie ausgucken und da steht aber jemand für ein paar Stunden und dann hat man ein Problem. Und die Ladesäule ist blockiert und man kommt nicht ran und hat vielleicht nur noch 10%. Was macht man dann eigentlich?
Dann braucht man Geduld.
Ja,
die Infrastruktur auf dem Land ist schwierig, ist problematisch und oftmals sind die Ladesäulen auch defekt oder es gibt ein Problem mit dem Lademanagement. Also das ist, ja, wir haben es ja schon gesagt, wir sind am Anfang dieser Technologie. Das ist oftmals auch noch so ein bisschen ausprobieren, mutig sein. Wir wissen sozusagen aus unseren Befragungen, dass der durchschnittliche Pkw-Halter dieser Technologie immer noch etwas skeptisch gegenübersteht. Wie gesagt, wir haben die Menschen, die Spaß an der Technologie haben. Das waren auch Gründe, warum man sich so ein Auto kauft. Aber in der Regel ist da auch immer noch eine gewisse Skepsis, gerade was den Akku betrifft. Haben wir hohe Werte, die sagen, das ist ein Unsicherheitsfaktor.
Aber es ist doch die Frage,
also ich würde gerne noch mal kurz einhaken.
Ja, gerne.
Also gerade was die Ladeinfrastruktur auf dem Land angeht, ja, wir haben da noch Herausforderungen. Es gibt immer noch blinde Flecken auf der Karte. Nein. Aber auch wie der Zuhörer gerade sagt, also es gibt genügend Apps, in denen man planen kann, die sagen können, wo soll man wann rausfahren. Und selbst in den Fahrzeugen werden immer mehr Technologien Einzug erhalten, die das selber errechnen. Also die sagen, hey, gib mir die Zieladresse, ich rechne dir aus, wann und wo du rausfährst. Und wenn man jetzt mal sagt, zum Beispiel, also ich möchte hier keine Marken so in den Vordergrund stellen, aber nennen wir sie beim Namen Tesla, die haben ein extrem großes Ladenetzwerk und öffnen das gerade für alle Fahrzeughersteller. Und auch da kann man, ich sag mal, die haben dann auch nicht nur 2-3 Ladepunkte, sondern eher 20 bis 30 an einem Standort. Und da kann man zwar keinen Ladepunkt sich reservieren, aber ich habe in meinen ganzen 6 Jahren vielleicht 1 oder 2 Mal, vielleicht 2-3 Minuten gewartet, bis ein Ladepunkt frei wurde. Und da habe ich dann auch keine Angst, wenn ich mit 10% da ankomme. Das reicht immer noch, um dann kurz zu warten und sich dann an die Ladesäule zu stellen. Also ich verstehe das, dass viele da Ängste haben, aber da gilt es meines Erachtens einfach mal ausprobieren, einfach mal machen.
Wie schnell kann ein Auto eigentlich?
Nicht immer nur die Probleme sehen.
Ja, wie schnell kann ein Auto eigentlich geladen werden? Weil es gibt da ja Unterschiede, ne? Schnellladesäulen oder Autos, die halt schnell geladen werden können, anderes dauert länger. Was ist so, wenn ein Auto komplett runter ist, ein mittleres Elektroauto, wie schnell dauert es, bis es wieder aufgeladen ist?
Das kommt tatsächlich ganz stark darauf an. Also wie Sie schon gesagt haben, es kommt auf das Fahrzeug darauf an, was kann das überhaupt, in welcher Schnellladefähigkeit hat es. Also das wird vom Hersteller meistens mit angegeben, ob es zwischen 100 bis teilweise 270 kW laden kann. Dann kommt es auf die Ladesäule an. Wenn ich mich mit einem Auto an eine 50 kW Säule stelle, das Auto aber 270 könnte, ja, dann bekommt er trotzdem nicht mehr als 50. Ja. Also auch da muss man natürlich so ein bisschen wissen, okay, was kann mein Auto und macht es Sinn, mich jetzt an die Ladesäule zu stellen oder an die andere? Es ist halt einfach ein wenig, man muss sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen, aber wenn man so ein paar Kleinigkeiten weiß, ist das eigentlich gar keine Herausforderung mehr. Und im Durchschnitt sagt man, ein E-Auto, also ich würde es auch nie auf Null runterfahren, das macht man eigentlich nur in Ausnahmefällen. Ein E-Auto-Akku fühlt sich immer zwischen 20% und 80% sehr wohl, da ist die Ladeleistung auch immer meistens die beste. Und dann sagen wir mittlerweile zwischen 15 bis 30 Minuten ist der Akku dann wieder so vollgeladen, dass man die nächste Strecke fahren kann, weil man darf auch immer nicht vergessen, zwischen 80% und 100% ist die Ladeleistung auch wieder reduziert, weil der Akku anfängt auszubalancieren, weil dann dieses Akku-Balancing stattfindet und er sagt, ich guck mal, wie voll sind meine Zellen, dann lädt er bis zu 100% jede Zelle und dann geht das immer weiter und das dauert extrem lange. Das macht man nicht alle Tage, das macht man vielleicht einmal im Jahr, so einen Akku auszubalancieren und nicht jedes Mal. Also zwischen 20% und 80%, wenn man sich das merkt, hat man die beste Ladeleistung.
Martin Ribbe in Wuppertal, kann ich noch eins sagen?
Google Maps gibt ganz tolle Hinweise, wo man laden kann und auch ob die Säulen frei sind. Und noch ganz wichtig, wir machen das ja nicht aus Spaß. Wir wollen ja auch was bewirken wir wollen ja den Klimawandel unterstützen. Wir wollen ja nicht einfach neue Autos.
Gegen den Klimawandel ankämpfen, glaube ich, wollten Sie sagen.
Ja. Wir haben natürlich auch Einschränkungen im Komfort, aber wir wollen ja was bewirken und uns ändern.
Die CO2-Bilanz eines Elektroautos ist ja auch durchaus umstritten. Darüber müssen wir auch unbedingt noch reden, was die Herstellung von Akkus angeht, was die Herstellung von Elektroautos angeht und was die CO2-Bilanz dieser Automobile angeht. All das beschäftigt uns auch. Herr Ribbe, ich glaube, das mit der Steckdose da in der Küche, in der Garage war das, ne?
Garage.
Vielleicht müssen Sie doch nochmal überdenken, wir haben es gerade gehört, skeptische Stimmen hier bei den Experten.
Hat Elektriker angeschlossen.
Ja, dann ist ja alles gut. Dann viele Grüße an Sie und Ihre Fahrgemeinschaft im Wuppertal. Danke.
Danke.
Und auch viele Grüße nach Vaterstetten, wo wir auch heute einen Anruf bekommen haben. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich irgendwann auch gegen ein Elektroauto entschieden haben. Hermann Qualler zum Beispiel schreibt uns aus München. Er hat überlegt, aber er hat sich dann irgendwann gegen ein Elektroauto entschieden, aus verschiedenen Gründen. Die Subventionen selber spielten keine Rolle, die sind ja ausgelaufen im letzten Jahr. Die Reichweiten und Haltbarkeit der Akkus scheinen aber gelogen zu sein, wie bislang die Benzinverbrauchswerte. Das dauert wohl noch ein wenig. Und dann schreibt er hier, ich wohne mitten in der Stadt und habe daher keine Steckdose auf der Straße und die wenigen Ladesäulen sind ständig besetzt. Unsere Eigentümergemeinschaft hat sich auch gegen die Einrichtung von Steckdosen in der Tiefgarage entschieden, weil uns die Stadtwerke laut Hausverwaltung mitgeteilt haben, dass wir eine gänzlich neue Stromanlage brauchen. Ja, also wenn sich jemand entscheiden will, eine Lademöglichkeit in einem Haus einzurichten, und wir haben es ja gerade gehört, einfach so in die Steckdose stecken, in der Küche oder im Bad, ist vielleicht dann doch nicht so eine gute Idee. Welche Herausforderung gibt es da, Herr Entlein? Frau Bohm, wer will antworten?
Gerne, Frau Bohm.
Also ja, wir haben da auch unsere Herausforderungen. Ich stand auch schon öfters vor dieser Herausforderung, weil ich auch neben Unternehmen tatsächlich auch Privatpersonen und auch so Wohngemeinschaften berate. Es ist tatsächlich so, je nach Baujahr der Immobilie gibt es da tatsächlich Herausforderungen. Und dementsprechend kann es schon mal sein, dass eine neue Elektroleitung gelegt werden muss. Natürlich sind das dann ganz andere Kosten, als wenn man einfach sagt, ich hänge mir eine Lademöglichkeit hier an mein Einfamilienhaus. Aber ich sag mal so, es ist eine Investition in die Zukunft. Und gerade wenn man in einer Wohngemeinschaft wohnt, also in einer Eigentümergemeinschaft, wo mehrere Parteien sind, ist das wirklich eine Investition in die Zukunft. Und ja, die Kosten sind dann da, aber es ist alles möglich. Also wenn man einmal über diesen Investitionsdruck hinwegkommt, ist das alles eigentlich gar kein Problem. Also ja, dann kostet, wie gesagt, die Einrichtung ein wenig mehr, aber es lohnt sich allemal. Und auch da gibt es sehr viele Entwicklungen, was die Hersteller angeht. Das heißt, manchmal braucht man gar nicht mehr, wenn man jetzt sagt, man möchte 10 Wallboxen, also Lademöglichkeiten, 11 kW ranhängen, dann muss ich das nicht mal 10 addieren, sondern man kann auch eine niedrigere Leistung installieren und sagen, es gibt dieses sogenannte Lastmanagement und das sagt dann, okay, der Erste, der sich einsteckt, kriegt noch die vollen 11 kW, der andere dann ein bisschen weniger.
Und es steht ja vielleicht die Übernacht dann drin und kann ja auch ein bisschen dauern, bis es aufgeladen ist. Muss ja nicht unbedingt eine Schnelllademöglichkeit sein. Matthias Fischer schreibt uns aus Hamburg, ihn würde interessieren, ob es ernsthafte Bestrebungen gibt, bestehende Verbrenner auf Elektro umzurüsten. Er schreibt ja, wenn ich einen Verbrenner habe, der noch so weit in Schuss ist, dann wäre es doch umwelttechnisch eine Sünde, den zugunsten eines Elektro-Neuwagens, dessen Produktion ja auch erstmal wieder CO2 erzeugt, zu verschrotten. Wäre es dann nicht ressourcenschonender, würde man die Möglichkeit schaffen, die Verbrennerantriebstechnik durch einen Elektroantrieb auszutauschen. Ja, wäre das so einfach möglich, dieser Bohm, Martin Entlein?
Also einfach vielleicht nicht unbedingt. Man muss ja erstmal einen passenden Akku finden, der in das Fahrzeug passt. Man muss einen guten Akku finden, hat dann halt die Kosten, also ne, wie bei der Zuhörerin, wahrscheinlich zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Aber grundsätzlich spricht natürlich nichts dagegen. Also ich kenne es auch von einer E-Motor-Sportveranstaltung, dem E-Cannonball. Da fahren tatsächlich umgebaute Fahrzeuge mit. Und da gibt es alles Mögliche, von einem Ford Mustang, der umgebaut ist, über alte T1-Modelle, also von VW. Also da ist wirklich alles dabei. Da kann man wirklich mal einen Blick drauf werfen, auch auf die vergangenen Veranstaltungen.
Aber das sind so Nischen,
ganz viel Videomaterial.
Das sind so Nischenprodukte eher, oder? Ich glaube, die Frage ist eher, ob das ein Massenmarkt werden könnte, dass man Verbrennerautos, die ja, ich meine, das ist klar, es gibt sie ja mit ihrem gesamten Korpus und all der Herstellungsenergie, die es brauchte für sein Auto. Und so wie ich es verstehe, ist es ja immer besser, dass man etwas länger nutzt. Das ist ja nachhaltiger, als immer wieder was Neues zu produzieren. Haben Sie das Gefühl, dass es da eine Entwicklung gibt?
Also ich kann dazu auch kurz was sagen. Wir haben ja 49 Millionen Pkw auf unseren Straßen in Deutschland zum 01.01.2024 angemeldet. Davon, wie gesagt, sind 3% rein batterieelektrisch, der Rest fährt mit Verbrennern. Teilweise sind da auch Hybride dabei, aber man kann natürlich schon die Frage stellen, ob so ein Umbau, sagen wir mal, in Serie, in Großserie überhaupt möglich ist oder ob man nicht auch über eine Alternative nachdenken kann, indem man zum Beispiel klimaneutrale Kraftstoffe tankt und dann einfach den Verbrenner sozusagen weiter benutzen kann. Da gibt es ja auch schon Ansätze. Ich nenne mal das Stichwort E-Fuels, was ja für den Schwerlastverkehr, für den Schiffverkehr, für den Flugverkehr geplant ist. Also da gibt es Möglichkeiten, sozusagen auch klimaneutral zu tanken und dann eben die Verbrennertechnologie weiter zu behalten. Ich glaube, dass so eine Umrüstung, man sagt immer, dem Ingenieur ist nichts zu schwer, aber so in der Großserie kostendeckend das zu machen, glaube ich, ist schon eine ganz schöne Herausforderung, wenn man sowas machen möchte.
Das beschäftigt viele Hörer tatsächlich, was die CO2-Bilanz angeht, was die Ökobilanz angeht eines solchen Elektroautos. Das ist ja auch etwas, was Menschen motiviert, das haben wir ja auch schon gehört, auch in dieser Sendung, dass das auf jeden Fall auch ein Grund ist, tatsächlich einfach möglichst keine Emissionen in die Luft zu blasen, wenn man schon ein Auto fährt. Viele schreiben uns aber, dass sie da eher skeptisch sind, gerade was die Herstellung eben von Autos angeht, von Elektroautos angeht. Vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter. Also die Herstellung eines Elektroautos, die reine Herstellung, gerade was auch das Akku angeht, wir reden immer noch von Lithium, glaube ich, oder? Ist ja offensichtlich immer noch, das sagen ja die Daten, erst einmal umweltschädlicher als die Herstellung. Wir reden jetzt nur von der Herstellung eines Verbrennerautos. Ist so, oder?
Also ich hab dazu keine Daten, ja. Aber also ich glaube, die Herstellung von Autos hat immer einen CO2-Rucksack. Die Frage ist ja auch immer, wer hat Zugriff auf diese Rohstoffe, wer hat Zugriff auf diese seltenen Erden? Kann man diese Skaleneffekte irgendwie nutzen, wie man es bei der Verbrennertechnologie nutzen kann? Da gibt es schon noch ein paar Punkte, die schwierig sind, ja. Durchaus, aber ich habe jetzt sozusagen zu der CO2-Bilanz eines Fahrzeugbaus, da müsste man mit Herstellern reden, habe ich keine gesicherten Daten.
Lisa Bohm, Sie wollten ergänzen.
Ja, es ist tatsächlich so, natürlich bringt jedes Fahrzeug, wie Herr Entlein sagt, seinen CO2-Rucksack mit. Das ist egal, ob es jetzt Elektroauto oder Verbrenner ist. Und wenn man auf den Akku guckt, Lithium wird immer mehr geschaut, dass es alternative Stoffe gibt, wie jetzt bei der Feststoffbatterie oder so, also Eisenphosphat. Und es sind in dem Sinne keine seltenen Erden. Das heißt zwar so, weil sie seltener vorkommen, aber sie sind nicht selten in der Menge. Also auch davon müssen wir uns ein bisschen verabschieden. Und wie gesagt, die Akkutechnologie entwickelt sich und der CO2-Abdruck eines Elektroautos ist meistens nach 20.000 bis 30.000 Kilometer abgefahren. Und wir dürfen ja vergessen, in den 20.000, 30.000 Kilometern, die man dann zurücklegt, bläst man ja quasi keine CO2-Emissionen mehr in die Luft. Also das muss man sich dann auch mal ein bisschen anschauen.
Andererseits ist der Strommix ja noch immer nicht komplett auf alternative Energien umgestellt in Deutschland, auch wenn sich da natürlich jetzt aus verschiedenen Gründen, auch aus geopolitischen Entwicklungen einiges getan hat. Aber ein gewisser Teil an fossilen Energien fließt ja natürlich immer noch in das Stromnetz in Deutschland. Gibt es eigentlich so etwas wie, ich frage jetzt mal ganz naiv, gibt es Ladesäulen, die sagen, hier nur reiner Ökostrom, so wie die Bahn zum Beispiel, die ja damit wirbt, dass sie nur mit Ökostrom fährt?
Es ist tatsächlich so, dass die öffentlich betriebenen Ladesäulen nur mit Ökostrom betrieben werden dürfen.
Das gilt für alle öffentlichen?
Das wissen die meisten nicht.
Gut.
Größtenteils ja. Also es mag mit Sicherheit welche geben, die jetzt vielleicht schon vor 10 Jahren gebaut wurden, da gab es noch keine Vorgaben. Aber gerade was alles öffentlich gefördert ist, und das sind nun mal die meisten, und auch große Hersteller wie Ionity, Tesla etc. betreiben nur mit Ökostrom. Und gerade wenn man jetzt auch Richtung NBW guckt, die bauen ihre Ladeparks so, dass sie immer eine Überdachung mit Solar haben. Also das heißt, da wird schon sehr drauf geachtet von den Herstellern der Ladeinfrastruktur, dass das auch wirklich ökologisch sauber ist.
Kann man denn eigentlich, wenn man zu Hause ein Elektroauto haben will, angenommen, ich nehme jetzt mal ein Einfamilienhaus mit einer Solaranlage auf dem Dach eines mittelgroßen Einfamilienhauses sein Auto laden?
In gewissermaßen ja. Also da kommt es natürlich immer so ein bisschen darauf an. Also es lohnt sich teilweise sogar mehr, weil man über den Hausverbrauch gar nicht das abdecken kann oder das nutzen kann, was auf dem Dach ankommt. Von daher lohnt sich das tatsächlich, da ihr Auto noch mit anzustecken. Und die meisten Solaranlagen haben ja auch noch einen Speicher. Das heißt, über Nacht kann man dann wieder ein bisschen was aus dem Speicher ziehen und in das Auto laden. Und wenn wir dann zukünftig über bidirektionales Laden reden, wird das ja auch wieder hin und her gespielt zwischen Auto und Haus und hin und her. Da haben wir nur noch ein paar Regulatorien zu klären, aber das kommt auch.
Marion Berg ruft uns an aus Hamburg. Moin nach Hamburg. Schönen guten Morgen.
Moin, wie schön, dass ich drankomme.
Ja.
Ich grüße Sie alle. Meine Frage, die mich konstant beschäftigt, ist tatsächlich die. Also ich habe selbst kein Auto, ich bin Fahrradfahrerin. Und es wird aus meiner Sicht zu wenig darüber diskutiert, was der Abbau von Lithium in den jeweiligen Regionen mit der Umwelt anstellt. Also es ist für mich immer wieder so dieses moralisch und so ein Geschmäckle, dass wir uns sozusagen wieder auf Kosten der Länder, in denen eben Lithium auch zum Teil wirklich unter menschenunwürdigen Zuständen abgebaut wird, bereichern. Das ist so eine, wie so eine Alibi-Funktion, und das beschäftigt mich sehr. Also welche Bestrebungen gibt es, zum Beispiel den Abbau von Lithium umweltfreundlicher und auch menschenfreundlicher zu gestalten?
Ja, das ist eine Frage, ich weiß nicht, ob das Lisa Bohm und Martin Endlein beantworten können, aber ich sag mal, Lisa Bohm.
Also in gewissermaßen, ja. Es ist so tatsächlich, also ja, ne, Lithiumabbau ist nicht unbedingt sauber. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, Lithium wird ja nicht nur für Elektroautos abgebaut. Also alles, was akkubetrieben ist, egal ob es jetzt der Staubsauger, die Zahnbürste, alles wird mit Lithium benutzt. Es sind ja ganz viele Produkte, und die auch in der Masse eine Auswirkung haben. Natürlich ist es beim E-Auto ein größerer Anteil, aber wie gesagt, wie ich schon erwähnt hatte, die Autohersteller sind bemüht, diesen Lithiumanteil immer weiter zu reduzieren. Und es gibt tatsächlich, jeder Autohersteller hat mit den Lithiumabbaufirmen oder Minen wirklich Verträge, die dann auch darauf achten, dass da nach menschenwürdigen Bedingungen gearbeitet wird. Alles, was so ein bisschen in der Presse steht, muss man immer so ein bisschen mal vielleicht in der Tiefe betrachten und sagen, wo kommt denn der Artikel her? Also Quellen so ein bisschen mal zu hinterfragen.
Entschuldigung, darf ich da gleich mal rein? Ich bin durchaus in der Lage, mir entsprechende Quellen heranzuholen. Es gibt ja auch in den öffentlichen Rechtlichen durchaus auch sehenswerte Dokumentationen, die sich genau damit beschäftigen. Und auch wenn wir, das ist mir durchaus bewusst, Handys und so weiter, ist alles Lithium abbaut, das macht das Problem ja nicht kleiner. Also und die Kontrolle der Unternehmen, also dass das kontrolliert wird, ob das wirklich tatsächlich umgesetzt wird, ist ja auch recht fragwürdig. Ich werfe das einfach mal in die Runde, weil mir das wirklich, also Abbau von Lithium generell, und wenn denn immer, das wird so nach vorne getragen, ja, wir sollen jetzt alle Elektroautos fahren, um die Umwelt zu schonen, und gleichzeitig machen wir auf der anderen Seite ganz viel kaputt. Und das ist ja auch ein generelles Problem. Und da frage ich mich halt, und das wurde ja jetzt auch in der Runde schon angesprochen, Alternative zu Verbrenner, also zu Autobenzin, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Und, alles gut.
Das sind so Fragen, die mich schon lange beschäftigen. Und ich bekomme da eigentlich nie eine richtige Antwort. Es wird dann, so wie jetzt auch, ich möchte Ihnen da nicht zu nahe treten, wird dann gesagt, ja, aber die anderen, das wird ja auch sonst so. Aber das generelle Problem, was wir als reiche Nation oder Europa anrichten, wird nicht thematisiert. Wir haben ja auch eine Verantwortung.
Ich glaube, das schwingt natürlich bei jeder Massenproduktion mit, bei jeder Industrieproduktion. Aber was Lithium angeht, tatsächlich, da gibt es auch viele Reportagen und Berichte. Ich verweise da übrigens auch auf unser Programm. Da finden Sie einiges. Deutschlandfunk Kultur, deutschlandfunk.de gibt es auch Reportagen über den Lithiumabbau in Südamerika, der tatsächlich zum Teil gravierende Folgen hat, gerade für die Grundwasserversorgung und auch für die Lebensgrundlagen von indigenen Bevölkerung. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall an der Stelle auch feststellen, aber andererseits gehört Elektromobilität ja zumindest, was die CO2-Emissionen angeht, vielleicht dann doch zu einer besseren Alternative als die Verbrennerautos.
Ich würde mich darüber freuen, wenn das eine das andere nicht ausschließt. Ja. Also die Argumente oder auch das, was Sie jetzt sagen, das wird ja immer hervorgeholt. Ich kann mich ja doch nicht auf Kosten anderer dann besser fühlen, weil ich dann hier in meiner Lebensrealität umweltfreundlich fahre. Also für mich sind das wirklich, ich kann diese Argumente tatsächlich nicht.
Es ist vielleicht ein
gelten.
Langsamer, ja, ich verstehe das natürlich. Es ist vielleicht ein sehr, sehr langsamer Fortschritt, zumindest im Vergleich zu den Verbrennerautos, da nun mal so viele Autos auf der Straße fahren und viele gerne ein Auto haben wollen und es auch nutzen und einige auch darauf angewiesen sind. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das einfach dauert, dieser ganze Vorgang. Ich danke Ihnen jedenfalls auf jeden Fall für den wichtigen Hinweis.
Mich interessiert wirklich, wo bekomme ich denn mal Informationen, was tatsächlich realistisch unternommen wird, um diesen katastrophalen Abbau zu verbessern? Also das ist ganz schwierig, da Informationen zu bekommen. Welche realistischen Bestrebungen gibt es von Umweltverbänden, von Politikern? Ne? So, Sie wissen, das ich höre da so wenig drüber.
Vielleicht greifen wir es mal so auf, dass ich die, ich weiß nicht, wir können all diese Fragen tatsächlich in dieser Sendung nicht klären. Ich verweise ja da sehr, sehr gerne auch zum Beispiel auf unsere Audiothek. Also manchmal hilft es einfach tatsächlich, solche Dinge zu tun, wie einfach das Wort Lithium einzugeben oder Lithiumabbau oder
ja,
oder
ich ja
Dinge.
Ja, das habe ich ja alles schon gemacht, aber es ist wirklich nicht.
Ich weiß, es ist ein bisschen Aufwand, das stimmt, sicherlich. Ich kenne mich da beim Thema Lithiumabbau auch nicht genug aus, um das genau einschätzen zu können. Aber ich glaube, worauf wir uns ja alle in der Runde einigen können, dass Lithium vielleicht nicht das Ende der Entwicklung sein sollte, wenn es um Akkus geht. Lisa Bohm, Martin Entlein, ich reiche nochmal das in die Runde rein. Wir hatten das kurz schon mal angesprochen. Auch andere Antriebsmöglichkeiten, wo was könnte es noch geben an Energiequellen, um ein Auto zu bewegen? Was ist da realistisch, Entlein?
Ja, also das Thema synthetische Kraftstoffe ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn das ist ja eine klimaneutrale Möglichkeit für den Schiffverkehr, für den Flugverkehr, für den Schwerlastverkehr. Da gibt es ja auch schon Bestrebungen, solche Kraftstoffe herzustellen. Da muss man natürlich in Länder gehen, die genügend Energie dafür haben. Damit könnte man Verbrennermotoren betanken, ohne dass man sie umbauen oder umrüsten müsste und hätte dann sozusagen auch unterm Strich eine neutrale CO2-Bilanz. Sowas funktioniert. Aber natürlich ist auch die Batterieentwicklung geht ja weiter. Ne? Und da gibt es sicherlich in Zukunft auch Akkumöglichkeiten, die da auf Lithium und solche Themen verzichten können. Aber wie gesagt, wir sind da am Anfang und wir haben nun mal eben dieses Ziel der Bundesregierung im Raume stehen. Wir haben auch CO2-Grenzwerte auf europäischer Ebene und Strafzahlungen empfindlicher Art, die Hersteller treffen. Also das sind alles so Punkte, die natürlich dann hier dazu geführt haben, möglichst viele E-Autos jetzt auf die Straße zu bringen, um eben diese Strafzahlungen zu vermeiden.
Marienberg, ich danke Ihnen sehr für diese wichtigen Fragen und Anmerkungen und hoffe, dass Sie bei Ihrer Recherche noch ein bisschen weiterkommen können.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Und auch einen schönen Nachmittag.
Danke Ihnen auch. Schönes Wochenende. Viele Ihnen Grüße auch, nach Hamburg. Danke. Und wir bekommen auch Mails mit Fotos von Menschen vor ihren Elektroautos. Einige zeigen, wie sie damit auch hoch in die Berge gefahren sind, in den Alpen zum Beispiel. Sehr schöne Eindrücke dort und durchaus auch viel Zufriedenheit, was den Alltag angeht, mit immer wieder aber auch kleinen Einschränkungen, die vermutlich auch Patrick Ehinger so erfahren hat. Schönen guten Morgen in Berlin.
Guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen?
Naja, ich bin eigentlich sehr angetan von E-Autos und wir haben uns letzte Woche mal eins gemietet. Ein Kleinwagen aus China, fuhr wunderbar, muss ich sagen. Und ich war sehr neugierig, wie das Laden funktioniert. Und muss ich sagen, wir wohnen in Berlin in der Innenstadt, Altbau, vierter Stock. Also keine Wallbox in der Garage. Und es war tatsächlich schwierig, eine freie Zapfsäule zu finden. Und zwar die tollen Apps, die davon gepriesen wurden, wie viel Spaß das macht, die sagt mir, die Zapfsäule ist frei, die ist frei, die ist frei. Dann fahre ich da hin und da steht ein Auto.
Und dann kurven sie rum.
Ja, morgens mit Müllautos, mit Lieferverkehr in allen Varianten. Ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um eine freie Säule zu finden. An einer stand ein Pflegemobil, das stand zwei Stunden später immer noch da. Bei anderen Zapfsäulen standen E-Autos, die offensichtlich geladen wurden. Die App sagte mir aber, die ist frei.
Weil die vielleicht vollgeladen sind und dann der Ladeprozess beendet ist. Ich weiß es gar nicht.
Genau, aber dann müssten wir doch die Zapfsäule sagen, also die App sagen, die ist noch belegt, da ist dann noch der Stecker drin.
Ja.
Und das war meine Frage, funktionieren die Apps nicht oder ist da die Technik schlecht? Weil, also so war es wirklich anstrengend. Ich bin dann 20 Minuten gelaufen, um wieder nach Hause zu kommen.
Das ist nicht die Idee. Ich reiche mal in die Runde. Wer will das beantworten?
Ja. Ich kann da gerne was zu sagen. Also es ist tatsächlich für die Hersteller schwer. Also einige Ladesäulen sind ja auch schon älteren Baujahres. Einige Hersteller rüsten jetzt sogenannte Sensorik nach, dass halt quasi auch erfasst wird, steht danach ein Auto. Dann wird halt auch gemeldet, ist besetzt. Und ich kenne das aber auch. Ich sehe auch in meiner App, die Ladesäule ist frei. Ich fahre hin, dann steht ein Verbrenner da oder auch ein E-Auto, was aber gar nicht lädt. Das kommt leider auch teilweise noch vor. Da können die Hersteller dann dementsprechend nicht unbedingt was dafür, sondern da appelliere ich an die Ladeetikette der E-Autofahrer und auch der Verbrennerfahrer, sich halt nicht an der Ladesäule einfach zu stellen, um zu sagen, ja, ich gehe ja nur mal kurz irgendwo was holen.
Bei geringem Parkraum wie in Innenstädten von großen Städten, da bleibt man dann einfach vielleicht mal stehen als Benutzer eines Elektroautos, obwohl es längst aufgeladen ist und parkt das da einfach, oder? So was gibt's auch.
Und es war interessant, wenn ich das noch dazu sagen kann, ich war in einer Ladesäule, da saß einer im Auto und hat geladen. Und der kam dann raus und hat mir das auch überhaupt erklärt, wie das geht mit der Karte. Es war ganz einfach, aber ich hatte etwas Manschetten, kriege ich das überhaupt hin? Und dann sagt er so, und ich habe mich jetzt gerade abgemeldet, ne, damit ich nicht über die 4 Stunden Ladezeit komme. Und jetzt stecke ich mich wieder an und lade neu und dann gehe ich erstmal zu meinem Termin. Dachte ich, aha, okay, ist ja eigentlich auch nicht ganz fair, ne? Dann hat er halt die doppelte Ladezeit an der Zapfsäule. Und es ist halt wirklich ein Problem, wenn ich mich auf die App nicht verlassen kann, gerade wenn ich übers Land fahre und da steht, die Zapfsäule ist frei und ich fahre dahin und da ist ein Auto, dann bin ich verloren. Und das ist, also ich habe Zeit, ich habe das dann auch gerne gemacht zu laufen, aber wenn man ein bisschen Stress hat und Zeitmanagement betreiben muss, dann ist das in den Innenstädten im Moment wirklich noch so, dass man es, muss ich leider sagen, nicht empfehlen kann. Es ist, für mich ist es kein Problem, aber für andere ist es dann schon so, dass sie sagen, nee, also das geht ja nicht. Also,
ja.
Da müssen die Apps dringend verbessert werden, weil wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, dann ist die Technologie
gibt es denn da gute Apps, Frau Bohm, Herr Entlein, können Sie was empfehlen?
Muss Frau Bohm beantworten. Naja,
wie ich schon erwähnt hatte, es ist die Problematik, dass die Ladesäulen im Prinzip nur melden, ist derjenige angesteckt. Wenn der Ladevorgang vorbei ist, wird er quasi als frei angezeigt.
Das habe ich mir fast schon gedacht, ja.
Sehe ich das eh nicht, dass die Hersteller da noch. Ja, genau, da dürfen die Hersteller gerne noch nachrüsten.
Könnte man dann eigentlich, jetzt mal ganz doof gefragt, könnte man eigentlich, kann man es nicht so machen, dass bei diesen Ladesäulen angezeigt wird, dieses Auto ist geladen und dass dann automatisch sozusagen der Ladekontakt entriegelt wird und man einfach freundlich, aber bestimmt dort ausstöpseln kann und sich selber einstöpseln?
Gute Idee. Ja,
ja, dann haben wir, dann hätten wir ein bisschen die Problematik, dass genau, das ist ein Sicherheitsproblem. Auch das Ladekabel, das liegt dann da einfach rum. Sobald es an der Ladesäule entriegelt wird, wird meistens auch der Ladeanschluss beim Auto mit entriegelt. Genau. Was bedeutet, das Ladekabel könnte einfach entwendet werden. Deswegen gibt es diese Sicherheitsmechanismen. Und also wir haben da noch Handlungsbedarf, das sehe ich auch. Also auch vielen Dank für diese Anmerkung. Ich werde da meine Kontakte nutzen zu den Herstellern und also von Ladeinfrastrukturanbietern und da mal auf den Painpoint drücken.
Das wäre wirklich super, denn ich bin eigentlich ein E-Auto-Fan, auch nach den Fahrerfahrungen jetzt. Und wenn das ein bisschen besser wird, dann bin ich sofort dabei. Aber das ist halt für die allermeisten Leute in den Innenstädten Realität. Die haben keine Wallbox. Ne?
Jetzt mal jenseits des Ladens, was hat Sie an der Elektromobilität erfreut, weil Sie sagen, Sie sind ein großer Fan?
Also erstmal, es war ein Kleinwagen, aber der fährt wirklich wie der Teufel. Wenn Sie Gas geben an der Ampel, müssen Sie aufpassen, dass der Reifen nicht durchdreht.
Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, das ist wirklich was
Bemerkenswertes. Wirklich, wirklich bemerkenswert. Dann haben Sie natürlich, Sie schalten nicht, das Ding fährt einfach. Es ist praktisch eine Automatik. Und schon das Gefühl, ich habe dann halt da getankt. Das hat dann, glaube ich, der Tankvorgang 11 Euro gekostet. Und 30 Kilogramm CO2 eingespart, dachte ich, oh ja, ist doch super, prima. Und jetzt die Information, die ich gerade in Ihrer Sendung gehört habe, dass die öffentlichen Ladesäulen tatsächlich mit grünem Strom beliefert werden müssen, da hatte ich auch meine Zweifel, ist das jetzt wirklich grün? Finde ich super. Im Nachhinein denke ich, ja, das ist genau das, was ich will. Also ich will die Umwelt nicht verpesten mit meinem Auto. Und das wäre für mich echt eine Alternative, wenn mein Auto, mein Verbrenner kaputt ist, der meine Werkstatt, wenn der wirklich mal nicht mehr läuft, dann hole ich mein E-Auto. Das ist klar, ne? Also ja, es ist komfortabel, ja, prima.
Dann hoffen wir auf bessere Ladeinfrastruktur, zum Beispiel in Berlin. Patrick Ehinger, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Gerne.
Und wünsche noch ein schönes Wochenende in welcher Mobilität auch immer.
Danke.
Ja, danke. Viele Grüße. Anke Ruttinghaus schreibt uns hier per E-Mail: Im Falle eines schweren Unfallschadens kann offenbar die Feuerwehr E-Autos nicht einfach so direkt löschen wegen der Gefahr der Explosion der Batterie. Ist das immer noch ein Problem? Ich gebe es mal in die Runde.
Also ich kann dazu was sagen. Die Feuerwehren tun sich da schon etwas schwerer als bei anderen Fahrzeugen. Es ist aber nicht so, dass E-Autos irgendwie häufiger brennen würden als andere Fahrzeuge. Also das sind halt immer die Meldungen, die aufgrund unserer Mediennutzung und der sozialen Medien natürlich immer dann ganz schnell irgendwo sich verbreiten. Aber es ist einfach so, dass die Stoffe, aus denen der Akku besteht, die sind nun mal, was das Löschen betrifft, etwas anspruchsvoller. Da braucht es also spezielle Technik und so weiter. Also das stellt auch die Feuerwehren vor größere Herausforderungen und eben auch die Werkstätten, die dann solche Fahrzeuge reparieren. Da braucht es einen Quarantäneplatz, um die Fahrzeuge abzustellen in nötiger Entfernung von anderen. Fahrzeugen und Gebäuden. Also das sind auch Sachen, mit denen man sich beschäftigt. Wir sind auch bei dieser Geschichte noch relativ weit am Anfang, aber das ist handelbar. Also das macht natürlich Menschen Angst und wir wissen alle von diesem Tanker, der da vor der holländischen Küste war. Wir wissen auch, das war nicht ein E-Auto, was da der Grund war, aber man hat diese Bilder natürlich im Kopf und das gibt natürlich auch dann in Hausverwaltungen irgendwie Restriktionen, dass man dann da keine E-Autos mehr in die Tiefgarage reinfahren darf und so. Also das sind einfach noch Dinge, daran merkt man, dass diese Thematik noch so jung ist vergleichsweise. Ne?
Andreas,
ja, ich würde da gerne noch was
gerne,
ergänzen.
Gerne, ja.
Also ja, die Feuerwehren haben da vielleicht noch andere Herausforderungen. Ich kenne aber auch schon viele, die sagen, es ist gar nicht so schwer. Es gibt mittlerweile auch sogenannte Löschlanzen. Also sollte der Akku überhaupt brennen? Das ist halt immer auch die Frage, die man sich stellen muss bei einem E-Auto-Brand. Brennt wirklich der Akku? Was tatsächlich sehr, sehr schwer ist. Es gibt Versuche, einen E-Auto-Akku, also wirklich ausgebaut aus dem Auto, in Brand zu setzen. Das ist gar nicht so einfach, weil die natürlich dadurch, dass sie im Unterboden sind, so gut abgeriegelt sind, dass die natürlich eigentlich nicht so leicht brennen. Und ja, dementsprechend, es gibt Möglichkeiten und man muss das Auto auch nicht mehr über 3 Tage fluten. Das ist auch schon längst überholt.
Genau.
Und von daher, ja.
Erik Nagel schreibt uns noch, was die Anschaffungskosten angeht. Da sind wir bei den Anschaffungskosten, die wir ja schon hier eingegrenzt haben als ziemlich hoch. Er schreibt hier, wir fahren seit 7 Monaten ein E-Auto, wir haben es gebraucht, sehr günstig geleast, haben eine eigene PV-Anlage und können, da wir von zu Hause arbeiten, tagsüber laden. Wir fahren seit Anfang März zu 100% mit eigenem Strom vom Dach. Günstiger geht es gar nicht, auch mit den angeblich hohen Anschaffungskosten. Man schaue sich nur die vielen Verbrenner-SUVs an. Und ja, da kann man einschieben an der Stelle, dass ja die Zulassungszahlen von SUVs wirklich in den letzten Jahren extrem in die Höhe gegangen sind. Und er schreibt hier weiter, wir fahren einen, in dem Fall nenne ich jetzt mal eine Marke, weil er es einfach auch selber schreibt, ja, ein VW ID3. Der Anschaffungspreis ist durchaus vergleichbar mit einem Golf, schreibt uns hier Erik Nagel. 0800 2254 2254, rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit Elektroautos. Und das hat auch Andreas Welzin gemacht, den ich jetzt am Telefon habe, aus Nienhagen in der Nähe von Celle. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Kommen Sie ruhig ein bisschen näher ans Telefon? Oder sind Sie schon? Oder haben Sie auf Lautsprecher? Haben Sie auf Lautsprecher geschaltet?
Ja, ich hab Kopfhörer drin, ich nehme die mal raus.
Nehmen Sie mal raus am besten, dann hören wir Sie ein bisschen besser. Perfekt. Okay. Ich glaube, das klingt schon besser in meinen Ohren, was ich jetzt gleich hören werde.
Geht das jetzt besser?
Ja, einfach ein bisschen lauter reden und dann sind wir ganz Ohr. Herr Welzin, hören Sie uns noch. Jetzt ist er weg. Gut, dann versuchen wir das einfach beim nächsten Mal nochmal. Mit den Kopfhörern ist leider im Radio immer ein bisschen schwieriger, als wenn man direkt am Telefon ist. Wie attraktiv sind E-Autos? Das beschäftigt uns. Und natürlich, vor vielen Jahren begann es ja schon mit dieser Hybridtechnik, dass eben Verbrenner und E-Antrieb kombiniert waren in einem Auto. Dazu gibt es auch einige E-Mails. Und es schreibt zum Beispiel Martina Rinner, wie ist eigentlich die Hybridtechnik einzuordnen? Ist es und bleibt es auch eine Alternative zum Verbrenner? Oder ist es eher eine Mogelpackung, Lisa Bohm? Also Hybridautos, ich weiß nicht, haben die noch eine Zukunft?
Meines Erachtens nicht. Also wie die Zuhörerin schon schrieb, für mich ist es auch im Prinzip eine kleine Mogelpackung. Zumal man sich irgendwie alle Vorurteile, die man gegenüber E-Mobilität hat, was geringe Reichweite, geringe Ladeleistung und sowas angeht, ins Haus holt. Und man hat 2 Technologien, die kaputt gehen können und hat dementsprechend sogar noch höhere Wartungskosten. Also für mich tatsächlich keine Alternative mehr.
Also, Sie setzen ganz aufs Elektroauto. Uns ruft an Helmut Gürtler aus Rostock. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, wir sind seit 14 Tagen stolze Besitzer eines E-Autos. Die Marke kann man wohl sagen, der Volvo EX30, ein ganz neues Auto auf dem Markt. Und wir machen bisher gute Erfahrungen. Alles, was so an Positivem, was wir auch feststellen, ist gesagt worden. Meine Frage geht dahin, wir wollen Hänger ziehen. Wir sind Camper und haben Campinghänger. Wie sind die Erfahrungen damit, wenn man, ich sag mal, einen Campinghänger durch die Gegend zieht?
Ich reiche in die Runde. Wer will es beantworten?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass sich Ihre Reichweite tatsächlich oder Ihr Verbrauch erhöhen wird. Das ist aber ähnlich wie beim Verbrenner auch. Da haben Sie auch einen höheren Verbrauch. Versuchen Sie das einfach ein bisschen einzuplanen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie mal auf YouTube vielleicht vorbei, ob es da schon Erfahrungswerte gibt. Wie gesagt, der Volvo XC30 ist noch relativ neu auf dem Markt. Ich weiß auch nicht, was der für eine Zuglast hat. Aber schauen Sie da einfach mal nach. Ja, dann, also stellen Sie sich einfach darauf ein, dass Sie halt ein bisschen mehr verbrauchen und das in Ihre Tour mit einplanen und vielleicht einfach ein, zwei Ladestopps vielleicht mehr einplanen müssen. Aber an sich ist das gar kein Problem.
Gibt es Erfahrungen, wie Campingplätze so ausgestattet sind? Ob Campingplätze eben auch Ladesäulen haben und so weiter? Oder lädt man auf dem Campingplatz mit Schuko-Stecker?
Soll man ja nicht, habe ich gelernt in dieser Sendung. Soll man ja nicht.
Ich hab mir auch sowas gar nicht erst besorgt.
Nee, ist auch so, richtig so. Also da würde ich tatsächlich, also es gibt meines Erachtens noch keine Karte, die aufzeigt, welche Campingplätze jetzt auch E-Ladeinfrastruktur haben. Bei Campingplätzen ist es ja aber so, dass sie da meistens einen Starkstromanschluss haben. Einige Campingplatzbesitzer sind ja da manchmal noch so ein bisschen so, oh nee, laden Sie jetzt bitte nicht Ihr Auto voll. Einfach mit den Campingplatzbesitzern sprechen, vielleicht vorher einmal anrufen oder auch gucken, wo ist der Campingplatz? Habe ich in der Nähe eine Möglichkeit, dass man den Hänger stehen lässt und mit dem Auto vielleicht nochmal kurz um die Ecke fährt und da lädt? Aber eigentlich einfach offen drüber sprechen und fragen, habe ich die Möglichkeit, kann ich das vielleicht auch anbieten, kann ich einen kleinen Obolus zahlen, dann sind die Campingplatzbesitzer da vielleicht auch ein bisschen happy.
Na klar.
Helmut Göttler, ich wünsche gute Reisen und eine lange Reichweite. Aber wenn Sie sowieso mit einem Camper fahren, dann fahren Sie ja schon mit langsam und entspannt und
aber Sie genau, ja,
um sich zu entspannen.
Ich bedanke mich, sehr gute Sendung.
Danke, viele Grüße. Und wir gehen von Rostock nach Krefeld zu Harald Müller. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Schön, dass ich noch dran gekommen bin. So, Elektromobilität, ja, wem es gefällt, wer die Möglichkeit hat, zu Hause in seinem Eigenheim zu laden, alles, das ist eine sehr schöne Sache. Anders sieht es in Mietshäusern aus, in Mietskasernen und so weiter. Dort ist das Problem ja da, dass man nicht laden kann oder dass es nur sehr wenige Ladesäulen gibt. Aber es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, Autos vorzubewegen. Was ist mit Biodiesel, der in der Landwirtschaft oder in den Städten beim Laub anfällt, das man verarbeiten könnte? Was ist mit Sonnenkollektoren auf den Autodächern, wo man tagsüber seine Batterie aufladen könnte? Oder wie ich bin im Pflegedienst, ich brauche mein Auto teilweise bis zu 120 Kilometer pro Tag, bin von morgens, wenn ich Doppelschicht fahre, was in der Urlaubszeit öfters vorkommt, bis spätabends unterwegs, ich habe keine Möglichkeit zu laden. Ich wohne wirklich in einem 7-8 Familienhaus und dort geht das nicht, wenn ich mit meinem Fahrzeug dann auch nach Hause fahre, wenn ich es brauche. Ich habe mir ein 45 km/h Auto zugelegt, einen Diesel. Ich scheide also weniger CO2 aus als ein Benzinverbrenner. Mein Auto ist zwar offiziell 45, fährt aber 54-55. Ich schwimme wunderbar mit dem Verkehr mit. Es gibt keinen sachlichen Grund für Rentner, die nur in der Stadt fahren oder mal über Land, sich einen großen SUV oder ein Auto zuzulegen, was 8, 9, 10 oder 11 Liter verbraucht. Wenn mehr Leute in der Stadt diese Autos nutzen würden, die auch keinen TÜV brauchen, keine Kfz-Versicherung, also wirklich von den Kosten her überschaubar sind und 3 Liter verbrauchen, 3 Liter Diesel, wären die Autobahnen auch entlastet für den Schwerlastverkehr, für Lieferanten.
Harald Müller, das nehmen wir mit. Ich danke Ihnen sehr für diesen Hinweis. Viele Grüße nach Krefeld. Ja. Und wenn ich an den Diesel denke, dann weiß ich natürlich Martin Entlein. Und jetzt müssen Sie sich outen, dass Sie Diesel fahren. Sie sind Marktforscher in Sachen Auto, kennen sich aus auf dem Markt der Elektroautos, beobachten das sehr genau und fahren trotzdem Diesel. Warum?
Ja, also das Beispiel aus Krefeld hat gerade gezeigt, dass Mobilität etwas sehr Individuelles ist und man braucht sozusagen immer den passenden fahrbaren Untersatz zum eigenen Mobilitätsverhalten. Und jetzt in meinem Fall ist es so, ich arbeite in der Nähe von Stuttgart, ich wohne mit Hauptwohnsitz bei meiner Frau in München, meine Schwiegermutter wohnt bei Buxtehude und meine eigene Mutter in Rothenburg ob der Tauber und da haben wir viele Themen, wenn es um das Fahren geht.
Und das ist eine familiäre Mobilitätsherausforderung, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Ja? Und da fahre ich 35.000 Kilometer im Jahr und das oftmals auch eng getaktet. Und da ist im Moment für mich der Diesel auf der Strecke immer noch die bessere Wahl. Wir haben in unserem Fuhrpark sehr viele E-Autos bei der DAT. Wir haben immer für die passenden Leute das passende Mobilitätskonzept. Also das ist eben das Schöne auch an unserer Branche, dass wir so viele individuelle Möglichkeiten haben, uns von A nach B zu bewegen. Und da gehört der Diesel im Moment eben auch noch mit dazu. Übrigens auch bei den meisten Fuhrparks noch, darf man nicht vernachlässigen.
Welche Erfahrung ist eigentlich tatsächlich mit dieser Förderung gemacht worden? Auch das beschäftigt viele Hörerinnen und Hörer, was eben die Anschaffungskosten angeht, was die staatliche Förderung angeht. Da hat man sich also offenbar jahrelang drauf verlassen. Die galt ja seit 2016 und ist dann Ende letzten Jahres relativ kurzfristig ausgelaufen wegen der Haushaltskrise. Und plötzlich gibt es eben keine Förderung mehr für privaten E-Auto-Kauf. Können Sie da jetzt schon sagen, jetzt sind wir im Mai 2024, dass das Auswirkungen hatte auf den E-Auto-Markt?
Ja, das hatte definitiv, ganz extreme, definitiv starke Auswirkungen. Also der ganze Hochlauf der Elektromobilität ist ein Stück weit, ein Stück weit dahingehend auch geklappt, weil es diese Förderung gab. Man hat sich da ein Stück weit auch drauf verlassen. Man konnte günstige Leasingraten anbieten dadurch. Man hatte, wie gesagt, die Möglichkeit auch Kosten zu sparen, trotz höherer Anschaffungspreise. Und durch das Ende der Förderung ist natürlich dann auch tatsächlich über Nacht der Verkauf von E-Autos ganz stark eingebrochen. Wir haben das auch schon bei der gewerblichen Förderung im August letztes Jahr gesehen, dass dann eben noch ganz schnell viele Fahrzeuge zugelassen wurden, als dann eben die Förderung gekippt ist. Man muss bei Gewerblichen immer noch ein bisschen andere Themen beachten, Steuervorteil und so weiter. Aber die Förderung hat schon dazu geführt, dass sich viele Menschen mit dem Thema E-Auto stärker beschäftigen. Jetzt haben wir eine Situation auf dem Markt, dass wir sehr viele Nachlässe bei E-Auto-Herstellern haben. Also jetzt gibt es auch eine Möglichkeit, günstig E-Autos zu kaufen. Aber wir haben kein festes Datum mehr, wo ich mich als Endverbraucher entscheiden muss, noch eine Förderung zu bekommen. Und deswegen lehnen sich eben auch viele zurück und sagen, jetzt warte ich mal ab und schau, was passiert. Also das sehen wir an unseren Erhebungen ja immer wieder.
Lisa Bohm, Sie wollten auch gerade noch was ergänzen dazu. Ähnliche Erfahrung?
Ja, korrekt. Also wie Herr Endlein das sagte, der Wegfall der Förderung hat immer so einen Dip, bringt er mit sich. Ja? Davor gehen die Zahlen extrem hoch. Deswegen ist der Abfall dann auch immer so rasant oder wird so extrem wahrgenommen. Das darf man auch nicht vergessen. Und wie Herr Endlein schon sagt, also die Hersteller geben jetzt teilweise noch höhere Rabatte als der Umweltbonus selber. Der war ja auch die letzten Jahre immer weiter abgestuft worden. Und einfach mal genauer hingucken und vielleicht nochmal vergleichen, wie haben sich die Preise denn entwickelt? Also mittlerweile kriegt man die Autos tatsächlich teils noch günstiger in der Anschaffung. Und natürlich sind die Autohersteller jetzt gefordert. Und das ist auch eine Forderung, die ich stelle an die Autohersteller, da einfach mal sich die Preisstruktur noch mal genauer anzuschauen, um halt die Verkehrswende auch weiter antreiben zu können.
Und für kleine Unternehmen und auch für mittlere Unternehmen gibt es trotzdem, soweit ich weiß, auch Kreditförderung, um Fuhrparks umzustellen. Das bleibt dann schon, so glaube ich, erhalten über die KfW.
Ja, in gewissermaßen gibt es das auch, wobei wir auch da bei den Unternehmen ja sehen müssen, die haben gewisse CO2-Reduktionsvorgaben, die auch teilweise jetzt schon greifen und die Firmen werden erst tatsächlich sich an den Fuhrpark wenden, weil das meistens der größte Treiber ist. Ich habe selber in einer Fuhrparkanalyse ein Unternehmen gehabt, das mit 60 Fahrzeugen 190 Tonnen im Jahr produziert hat. Und wenn das den Unternehmen erstmal klar wird, wissen sie, wo sie einen sehr, sehr großen Hebel haben, CO2 einzusparen.
Und die Kfz-Steuer, glaube ich, von der sind Elektroauto-Eigentümer erst einmal befreit.
Ja, bis, wenn das Auto, glaube ich, lassen Sie mich lügen, bis nächstes Jahr noch angemeldet wird, dann noch bis 2030. Ich vermute aber, dass es vielleicht noch verlängert wird. Und natürlich die Besteuerung, die Dienstwagenbesteuerung, da wurde jetzt der Satz tatsächlich angehoben. Das heißt, wenn man sich ein Fahrzeug anschafft, bis zu 70.000 Euro gilt immer noch die 0,25% Versteuerung, sonst 0,5. Und das macht es natürlich auch sehr attraktiv.
Jörg Blauert ruft uns an. Jawohl. Aus Leipzig oder in der Nähe von Leipzig.
Ja, Fuchsein bei Leipzig.
Sehr gut.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, Elektroauto, 2 Jahre fahre ich jetzt damit. Und ich muss sagen, also der Fahrkomfort, wie alle anderen auch schon sagen, ist super. Kein Schalten, gleichmäßige Beschleunigung und gute Durchzugskraft. Aber dann wird es auch schon ein bisschen dünner. Die Ladeleistung, also die Reichweite, was die Hersteller angeben, ist alles weit übertrieben. Und das nur bei sommerlichen Temperaturen.
Machen Sie mal ein Beispiel. Machen Sie mal ein Beispiel, wo Sie losgefahren sind, gemerkt haben, ups, vielleicht reicht's nicht bis zur nächsten Ladesäule.
Naja, das, man muss mit aufpassen. Wo ist die nächste Ladesäule? Schaffe ich es noch dahin? Und dann ist es ja nicht nur so, dass man es gerade noch schafft. Man muss ja auch zusehen, dass der Ladestand möglichst niedrig ist, damit die Ladeleistung voll ausgenutzt werden kann. Und was da gesagt wurde, 20%. Wenn ich mit 20% an die Ladesäule rankomme, dann schaffe ich niemals die angegebene Ladeleistung. Man muss mit 10% oder weniger an die Säule kommen. Und die Säulen, die sind ja nicht mal so dicht gesät, wie es eine Tankstelle ist. Da muss man schon ordentlich aufpassen, dass das alles so klappt.
Hm. Haben Sie jetzt Ihr Verhalten mit dem Elektroauto irgendwie umgestellt, dass Sie anders fahren, kürzer fahren, mehr auf Ladesäulen achten? Oder wie hat sich da Ihr Mobilitätsverhalten diesbezüglich verändert?
Ja, also man muss einfach losfahren. Ja, ist eigentlich selten. Also muss man schon, wenn ich lange Touren habe, muss ich schon aufpassen, dass ich meine Ladesäulen, die ich ansteuere, auch erreiche. Und wehe, es kommt auf einmal eine Umleitung, dass man von der Autobahn runter muss und dann eine Umleitung von 30, 40 Kilometer durch die Pampa fahren muss, dann geht das Herz schon mal, fängt es an schon zu bibbern.
Aber es gab noch nie einen Moment, wo Sie das Auto stehen lassen mussten?
Nein. Also da bin ich zu vorsichtig. Also ich habe auch schon Leute getroffen, die mussten dort jemanden holen, dass es abgeschleppt wurde, aber den Fall hatte ich Gott sei Dank noch nicht.
Ja.
Aber jetzt mal nochmal kurz, mein Vorredner, der ja aus Rostock dran war, ihre Kollegin, die Frau Bohm sagte dort, ja, dann müsste man halt mal öfters laden. Also ich bin auch viel mit Fahrradträger hinten dran unterwegs und da geht die Reichweite enorm schon mal runter. Und wenn dann mit einem Hänger hinten dran oder mit einem Campingwagen, das möchte ich nicht erleben.
Also,
und dann sollen von der Praxis, wie wollen Sie es dann machen? Man kann ja mit einem Wohnwagen gar nicht an die Ladesäule ranfahren.
Ja,
das
gut,
heißt, ich
ja.
müsste bei, je, bei jeder
entkoppelt
Ladesäule
entkoppelt werden erstmal.
Müsste ich abkoppeln, dort rumrangieren und dann komme ich erst an die Ladesäule und dann dasselbe Spiel wieder rückwärts. Also
ich habe das Gefühl, was Reichweite angeht und was Ladeinfrastruktur angeht, auch wenn es da immer wieder auch positive Erfahrungen gibt, es gibt auch diese eher negativen und sehr problematischen Erfahrungen, die wir immer wieder in dieser Sendung gehört haben. Herr Blau, das heißt, am Ende, Sie bereuen es fast ein bisschen, Elektroauto gekauft zu haben?
Naja, also der Umweltaspekt hatte mich ja auch dort gereizt, in der Richtung ein bisschen was Gutes zu tun. Aber ja, es wird viel Unsinn erzählt und wer mag, kann sich gerne dort in YouTube diverse Kanäle über Praxiserfahrung ansehen. Da wird die Sache ausgiebig betrachtet und meine Erfahrung, sehe ich da auch von anderen Leuten wieder, dass es nicht anders ist bei anderen Herstellern. Eine schwierige Sache.
Jörg Blauert, ich danke Ihnen für den Anruf, wünsche trotzdem schönes Wochenende, trotz diesem Stressfaktor, was Ladeinfrastruktur und Reichweite angeht. Danke, viele Grüße.
Ja, danke.
Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Sendung mit so dieser negativen Erfahrung abschließen wollen. Das tun wir jetzt einfach mal, weil tatsächlich eben diese Erfahrung ja existiert und Menschen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit ihren Elektroautos haben. Wir haben sehr viele positive gehört, wir haben sehr viel von Fortschritt gehört, aber das ist eben offenbar immer noch ein langer Weg, auch für viele Menschen tatsächlich dann umzusteigen auf Elektromobilität wegen all den Fragen, die vielleicht auch noch offen sind. Einige davon haben wir versucht zu beantworten in dieser Sendung. Verkehrswende, wie attraktiv sind E-Autos? Lisa Bohm, Unternehmensberaterin für Elektromobilität, war dabei. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und noch viel Spaß bei den Electrified Women. Sie werden vermutlich angenehmes Wochenende.
Ich richtig Grüße aus und genau.
Und Martin Endlein von der Deutschen Automobiltreuhand, Marktforscher in Sachen Auto, auch Ihnen herzlichen Dank.
Ja, danke auch Ihnen. Schönen Tag noch.